Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer Anhörung am heutigen Vormittag. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Sie stellen unter Beweis, dass man auch mit winterlichen Verhältnissen es schaffen kann, pünktlich an einer solchen Anhörung teilzunehmen. Darüber freue ich mich. Winter ist ja etwas, was nicht irgendwie automatisch einen Katastrophenfall darstellt, sondern damit kann man ja, wenn man das sinnvoll macht, auch einigermaßen umgehen. Und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt diese erste Anhörung des heutigen Tages gemeinsam durchführen können. Ich rufe den Gesetzentwurf zur Änderung des Luftsicherheitsgesetzes auf den beiden Drucksachen 21-3252 und 21-3506. Mit diesen beiden Vorlagen werden wir uns heute hier auseinandersetzen und beschäftigen. Ich darf schon ganz zu Beginn den Sachverständigen herzlich danken dafür, dass sie uns heute mit ihrer Expertise hier zur Verfügung stehen und auch später die Fragen aus den beteiligten Ausschüssen, insbesondere des Innenausschusses, beantworten werden. Und ich darf die von den Fraktionen benannten Sachverständigen hier begrüßen. Ich mache das in alphabetischer Reihenfolge. Ich darf Herrn Beisel herzlich begrüßen. Schön, dass Sie da sind. Ich darf Herrn Krummen begrüßen. Herr Stotz ist mit dabei. Ich darf Herrn Ostermann herzlich begrüßen und Herrn Dr. Wissel. Das sind die Sachverständigen, die hier im Raum vertreten sind. Ein Sachverständiger ist zugeschaltet, digital. Das ist Herr Gauseweg. Und ein Sachverständiger, Herr Professor Dr. Clemens Gause, musste seine Teilnahme heute witterungsbedingt leider absagen. Auch die Bundesregierung kommt etwas später. Auch das ist witterungsbedingt. Der Herr Staatssekretär Christoph de Vries wird etwas später zu uns kommen. Er steht irgendwo in einer Vollsperrung und kann deshalb leider nicht pünktlich hier dabei sein. Ich darf darauf hinweisen, dass wir diese Anhörung live im Bundestagsfernsehen und auf der Homepage des Deutschen Bundestages übertragen. Und am Morgen wird diese Anhörung auch in unserer Mediathek zur Verfügung stehen. Wir hatten um schriftliche Stellungnahmen gebeten. Die sind eingegangen. Vielen Dank auch dafür, dass Sie sich diese Mühe gemacht haben, auch schriftlich Ihre Sicht der Dinge darzulegen. Wir werden von der heutigen Anhörung ein Wortprotokoll erstellen und Ihnen das anschließend auch zur Korrektur übermitteln. Wir haben ein Zeitfenster verabredet von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr. Und wir beginnen, wie üblich, auch heute damit, dass jeder Sachverständige zunächst noch einmal 3 Minuten Gelegenheit erhält, seine Sicht der Dinge, die Stellungnahme auch noch einmal mündlich hier vorzutragen. Und wir haben immer ein ziemlich enges Zeitfenster, deshalb die Bitte, sich möglichst an diese 3 Minuten Vorgabe auch zu halten. Und wir beginnen in alphabetischer Reihenfolge und ich darf zunächst für sein Eingangsstatement Herrn Beisel das Wort geben.
Ja, ganz herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Herr Oster. Ich freue mich, dass ich heute Morgen hier bei Ihnen sein darf. Danke für die Einladung. Sie erleben mich wohlgestimmt, gut gelaunt. Wir als Flughafenverband verfolgen natürlich tagesaktuell, wie sieht es an unseren Flughäfen aus. Und alle Flughäfen haben gemeldet, dass wir in guten operativen Einsätzen sind. Keine großen Verspätungen. Wenn Flugstreichungen sind, liegt es an Flughäfen außerhalb unserer Zuständigkeit, weil da die Flughäfen, die Flüge nicht reinkommen. Das ist mal ein guter Beweis. Das ist Resilienz im Tagesbetrieb. Auch ganz wichtig, wir wollen ja genau das sein, was Sie als Gesetzgeber von einer Infrastruktur erwarten. Wir möchten zuverlässig sein, wir wollen guten Service liefern, wir wollen aber auch sicher sein. In dem Luftverkehr sprechen wir, wenn es das Wort Sicherheit gibt, von 2 Begriffen. Wir benutzen bewusst die englischen Begrifflichkeiten. Wir unterscheiden Safety und Security. Was wir heute besprechen, hat im Wesentlichen mit der Security an unseren Flughäfen zu tun. Was kann man tun und was haben wir uns gewünscht? Was war der Dialog, den wir hatten mit dem federführenden Bundesministerium des Inneren, mit den Abgeordneten, insbesondere mit den Abgeordneten aus diesem Ausschuss? Ich darf erst mal herzlichen Dank sagen an das Innenministerium für den Referentenentwurf. Ich darf Dank sagen für das offene Ohr, Ihre Bereitschaft, wesentliche Themen aufzunehmen Aus unserer Sicht gibt es eine ganz enge Verknüpfung von zwei Gesetzgebungen, die alle heute hier zur Beratung stehen. Wir haben ja auch nachher noch das Bundespolizeigesetz, wo der Blick drauf fällt. Die Bundespolizei ist einfach für uns als Flughäfen der elementare Sicherheitspartner. Wir sind darauf angewiesen, auf eine gute, enge Zusammenarbeit mit unseren Polizeibehörden vor Ort, direkt an unseren Flughäfen. Das ist die Bundespolizei. Und wir sind dankbar dafür, dass Bundespolizei und Landespolizei ebenso eng und gut miteinander arbeiten. Wir haben das Thema der Drohnendetektion und Abwehr. Klare, gute Regelungen im Bundespolizeigesetz. Die Bundespolizei wird die Kraft sein, die an unseren Flughäfen Detektion und Abwehr vornimmt. Die Bundeswehr, und da bin ich ganz offen, es ist mir völlig egal, ob Sie hier über rechtliche Bedenken noch diskutieren. Wir brauchen für alle Eventualitäten die bestmöglichen Schutzmaßnahmen. Und deshalb, weil ich pragmatisch bin, bin ich froh, dass Sie auch die Bundeswehr hier im Auge haben. Und die andere Regelungslücke, und dazu jetzt mein letzter Satz, danke Ihnen, dass Sie auch eine Strafverschärfung dort ins Auge nehmen, wo man einfach unterscheiden muss, es ist kein Bagatelldelikt, wenn man sich mit gewaltsamen Mitteln Zutritt in den Luftsicherheitsbereich eines Flughafens verschafft. Das, was Sie dort im Gesetz vorgesehen haben, ist genau die richtige Maßnahme. Und ich freue mich, dass wir darüber heute beraten können. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Beisel, für Ihr Eingangsstatement. Wir fahren fort mit Herrn Gauseweg, der uns zugeschaltet ist. Herr Gauseweg, Sie haben das Wort. Sie haben keinen Ton. Nein, wir hören Sie leider nicht. Dann würde ich vorschlagen, das müssen wir mal technisch klären, und dann würde ich zunächst einen anderen Sachverständigen dran nehmen. Also ich sehe, Sie haben auch keine spontane Lösung, aber Sie hören mich, aber wir hören Sie leider nicht. An uns liegt es nicht, Herr Schrader. Also wir checken das mal von beiden Seiten, und ich würde dann zunächst das Wort Herrn Krummen geben, der dann sein Eingangsstatement bitte hält.
Ich schalte mal mein Mikro ein. Sehr geehrte Damen und Herren, die Gewerkschaft der Polizei stellt klar, Drohnenabwehr ist Gefahrenabwehr und damit originäre Aufgabe der Polizei. Drohnen bedrohen kritische Infrastruktur, Großveranstaltungen, Polizeieinsätze und den zivilen Luftverkehr. Das sind klassische Lagen der inneren Sicherheit. Aus polizeilicher Sicht handelt es sich dabei nicht um militärische Angriffe, sondern um Gefahrenlagen wie Sabotage, Spionage, Störungen und Straftaten. Und für diese Lagen ist die Polizei zuständig, ausgebildet und demokratisch legitimiert. Der vorliegende Gesetzentwurf zur Änderung des Luftsicherheitsgesetzes enthält aus Sicht der GdP durchaus sinnvolle und notwendige Regelungen. Wir begrüßen ausdrücklich die Schaffung eines Straftatbestandes für das unbefugte Eindringen in die Luftseite von Flughäfen, die Schließung rechtlicher Lücken bei Zuverlässigkeitsprüfungen und auch Klarstellungen bei den Luftsicherheitsgebühren. Das betrifft aber eher so die Betreiber in dem Fall. Diese Punkte erhöhen die Luftsicherheit und sind sachgerecht aus unserer Sicht. Umso problematischer ist jedoch, dass der Gesetzentwurf gleichzeitig falsche Weichen bei der Drohnenabwehr stellt, insbesondere § 13 Absatz 2 und der neue 15a Luftsicherheitsgesetz eröffnen einen Einsatz der Bundeswehr im Inneren relativ frühzeitig, auch bei Lagen, die eindeutig polizeilich geprägt sind. Ich möchte verweisen auf Ihren Entwurf des neuen Luftsicherheitsgesetzes im Teil B, besonderer Teil Seite 11. Dort steht § 13 Absatz 2 Satz 1 regelt derzeit, dass der Bundesminister für Verteidigung und Benehmen mit dem Innenministerium über den Einsatz der Streitkräfte im Wege der Amtshilfe im Falle eines drohenden regionalen Katastrophennotstandes entscheidet. Das ist der richtige Weg, Artikel 35 1 Grundgesetz. Da sind wir absolut d'accord. Die Bundesregierung hält es jedoch für geboten, eine rasche Entscheidungsfindung zu ermöglichen. Und § 13 Absatz 2 soll dahingehend geändert werden, dass künftig allein die Behörde Bundesministerium für Verteidigung über den Einsatz der Streitkräfte entscheidet und das Benehmen mit dem BMI entfällt. Besonders kritisch sehen wir deshalb, dass spezifisch militärische Einsatzmittel mit Eingriffsqualität jenseits polizeilicher Befugnisse gegen Drohnen im Inland damit unterhalb eines Verteidigungsfalles zugelassen werden sollen. Damit wird die verfassungsrechtlich bewusste hohe Einsatzschwelle der Bundeswehr faktisch abgesenkt. Das Trennungsverbot zwischen innerer und äußerer Sicherheit ist kein Formalismus, wissen wir alle, sondern ein zentrales Fundament unseres Rechtsstaates. Es darf nicht durch einfach gesetzliche Regelungen aufgeweicht werden. Für die Polizeibeschäftigten bedeutet der Gesetzentwurf gerade in diesem Bereich dann unklare Zuständigkeiten, möglicherweise parallele Führungsstrukturen, Verantwortungsverschiebungen und erhebliche Rechtsunsicherheiten im Einsatz. Das schwächt die Polizei und damit auch die innere Sicherheit insgesamt. Wir fordern daher, die positiven Regelungen des Gesetzentwurfs beizubehalten und die Drohnenabwehr aber eindeutig polizeilich zu verankern. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Krummen. Ich kriege das Signal, es müsste jetzt funktionieren. Deswegen würde ich zu Herrn Gausewig noch mal zurückkehren. Und wir starten einen neuen Versuch. Bitte schön, Herr Gausewig.
Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Und herzlichen Dank auch für die Einladung. Ich möchte zu zwei Schwerpunkten des Gesetzentwurfs inhaltlich Stellung nehmen, namentlich zum Streitkräfteeinsatz und der Beteiligung der Bundeswehr an der Gefahrenabwehr sowie zu den Strafvorschriften. Zu den geplanten Strafvorschriften in § 19 des Entwurfs, die halte ich für sehr bedenklich. Meine Bedenken in aller Kürze: die verwaltungsakzessorische Ausgestaltung mit zweistufigen Verweisungen in eine lange EU-Verordnung führen zu Unbestimmtheit und Unverständlichkeit. Die unmodifizierte Übertragung ordnungsrechtlicher Vorschriften ins Strafrecht geht mir zu weit. Der Entwurf droht, auf die Spitze getrieben, 5 Jahre Freiheitsstrafe dafür an, auf der falschen Seite des Zauns zu stehen und dabei ein Fläschchen Handdesinfektionsmittel in der Jackentasche zu haben. Die Taten sollen nun sämtlich als Offizialdelikte, deren Versuch strafbar ist, ausgestaltet werden. Die Strafrahmen werden sämtlich erhöht, teils verdoppelt. Und mit der Begehung in Ermöglichungs- oder Verdeckungsabsicht wird der strafrechtliche Schutz des konkreten Gefährdungsdelikts in § 315 StGB als abstraktes Gefährdungsdelikt sehr weit ins Vorfeld verlagert. Ich finde das äußerst weitgehend und angesichts der auch vom Entwurf sehr geringen erwarteten Fallzahlen eine ganz erstaunliche Strafrechtsverschärfung. Zur Rolle der Bundeswehr in der Luftsicherheitsarchitektur, hier muss ich etwas ausholen. Unter dem Grundgesetz können die Streitkräfte eingesetzt und verwendet werden. Ein Einsatz liegt vor, wenn die Streitkräfte vollziehend tätig werden, also in Eingriffskonstellationen oder mit ihrem spezifischen Droh- oder sogar Gewaltpotenzial. Unterhalb dieser Schwelle, also etwa im Bereich technischer oder personeller Amtshilfe, Bereitstellung von Räumgerät, logistische Unterstützung etc., liegt eine Verwendung vor. Solche Verwendungen sind als Amtshilfe insgesamt unproblematisch möglich. Dem Entwurf geht es aber, soweit die Bundeswehr tatsächlich gegen Drohnen vorgehen soll, um einen Einsatz. Hier muss unterschieden werden zwischen einem Einsatz zur Verteidigung und einem Einsatz als Hilfeleistung im Innern. Kann eine Drohne als militärischer Angriff und zwar gegen Deutschland gewertet werden, ist die Bundeswehr bereits jetzt verfassungsunmittelbar zur Abwehr und auch zum Abschluss berechtigt. Alle anderen Lagen sind erst einmal polizeiliche Lagen. Erst in einem Fall, und das Bundesverfassungsgericht fordert katastrophischen Ausmaßes, in dem die Polizei strukturell überfordert ist und die Lage unter keinen Umständen mehr beherrschen kann, ist an einen Einsatz der Bundeswehr zur Hilfeleistung im Innern überhaupt zu denken. Ein besonders schwerer Unglücksfall im Sinne von Artikel 35 Absatz 2 Satz 2 beziehungsweise Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz muss letztlich in seinen Ausmaßen und Auswirkungen zu denen eines Bürgerkrieges oder eines militärischen Angriffs vergleichbar sein. Wir reden hier zum Beispiel über Drohnenangriffe auf Kernkraftwerke oder Staudämme, aber sicherlich nicht über kritische Infrastrukturen generell. Dass die Bundeswehr in diesen Lagen nun unbemannte Luftfahrzeuge abschießen dürfen soll, ist prinzipiell begrüßenswert. Praktische Auswirkungen dürfte es aufgrund der sehr hohen verfassungsrechtlichen Hürden aber kaum haben. Stattdessen bedarf es entweder einer guten Ausstattung der Polizei oder aber, wenn die Bundeswehr tatsächlich eine eigene, robuste Rolle in der Luftsicherheit spielen soll, eine Verfassungsänderung. Als Fazit ziehe ich, dass mich der Gesetzentwurf in der derzeitigen Form nur sehr begrenzt überzeugt. Insbesondere die der Bundeswehr zugeschriebene Rolle in der Luftsicherheit ist entweder Symbolpolitik oder sie weicht die Unterscheidung zwischen polizeilichen und militärischen Lagen höchst bedenklich auf. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Gausewig. Wir fahren fort, wieder hier im Saal mit Herrn Ostermann.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Oster, meine Damen und Herren, auch im Namen der DPG Bundespolizeigewerkschaft möchte ich mich bedanken für die Möglichkeit einer Stellungnahme. Grundsätzlich vorweg, damit das aus unserer Perspektive ziemlich klar ist, die Definition von Luftsicherheit ist schlicht und ergreifend nicht weniger als Terrorabwehr und damit der Schutz ganz konkret von Leib und Leben. Und dementsprechend ist es richtig, dass die Bundesregierung sich hier einer Priorität angenommen hat und nicht nur die haushalterischen Mittel zur Verfügung gestellt hat im Erstaufschlag, sondern auch das Drohnenabwehrzentrum als Kompetenzzentrum aufbauen möchte. Gleichwohl muss man auch sagen, dass hier natürlich strukturell im Nachholbedarf ist. Grundsätzlich zu dem Vorhaben der Bundesregierung möchten wir den Vorrednern im großen Teil zustimmen, dem Kollegen Krummen. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass es richtig ist, dass wir eine Strafverschärfung haben, und zwar unterhalb des Deliktsfeldes des 315 Strafgesetzbuch, der gefährliche Eingriff in den Luftverkehr. Da stellt sich uns allerdings die Frage, wer soll es denn am Ende des Tages bearbeiten? Die Resilienz der Sicherheit und der Infrastruktur bedient sich eben auch um die Strafverfolgungskompetenz der Sicherheitsbehörden. Aus unserer Sicht ist es dringend geboten, dass man der Bundespolizei das obliegt, was ihr schon längst zusteht. Man bezieht sie überall mit ein in dieser kritischen Infrastruktur, gibt ihr aber keinerlei Strafverfolgungskompetenzen. Das ist aus unserer Sicht der falsche Ansatz. Bei dem Thema Drohnenbekämpfung ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir auch da die Bundespolizei resilient machen. Der Einsatz, der theoretische Einsatz der Bundeswehr, muss man ja vielmehr sagen, ist vom Gedankengang richtig. Der Kollege hatte die verfassungsrechtlichen Bedenken bzw. die Eingriffsschwellen schon definiert, denen wir uns auch anschließen möchten. Gleichzeitig stellt sich aber auch die Frage, wie wir die Bundespolizei hier konzeptionell ausstatten. Denn de facto ist es so, dass wenn wir zur Detektion und zur Drohnenabwehr tätig sein sollen, macht es keinen Sinn, das erst zu tun, wenn die Drohne sich schon über den Flughafenvorfeld befindet. Das heißt also, wir brauchen auch da, wie wir schon aus dem Bundespolizeigesetz kennen, im Rahmen der Definition eines Grenzraums auch einen Luftraum, wo wir die Zuständigkeit für uns dort definieren können. Ein weiterer Schwerpunkt, der genau richtig ist, dass wir auf die infrastrukturelle Frage des Außenschutzes von kritischen Infrastrukturen blicken. Und auch hier stellt sich die Frage der Zuständigkeit. Wenn es denn Menschen gelingt, sich auf das Rollfeld und damit auf einen hochsensiblen Sicherheitsbereich zu bewegen, braucht es auch eine klare Kompetenzzuweisung, welche Sicherheitsbehörde dann auch hier für die Strafverfolgung und die Ahndung dieser Straftat zuständig ist. Es ist aktuell die Landespolizei. Auch hier müsste es die Bundespolizei sein, nach unserer Auffassung. Gleichwohl müssen wir auch sagen, dass wir nicht nur in die Kompetenz der Sicherheitsbehörden strukturell gucken müssen, sondern eben auch des Flughafenbetreibers. Hier ganz klar die infrastrukturelle Frage, wie sich überhaupt so eine Zaunanlage aufbauen sollte. Im Grundsatz halten wir fest, dass die Bemühungen der Bundesregierung aus unserer Sicht in die richtige Richtung gehen und positiv zu bewerten sind. Allerdings, und die Frage muss gestattet sein, dass wenn wir die Bundespolizei als berechtigten Player in der Sicherheitsinfrastruktur der Flughäfen so massiv mit einbeziehen wollen, weil sie es auch kann, dann müssen wir uns auch die Frage stellen, wo die Bundespolizei zuständigkeitshalber ihren Platz bekommt. Und da sehen wir massiven Nachholbedarf. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Ostermann. Und wir fahren fort auf der anderen Seite hier am Tisch mit Herrn Stotz, bitte.
Ja, vielen Dank. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, danke, dass ich heute zum vorliegenden Gesetzentwurf aus Sicht unseres Berufsverbandes Stellung nehmen kann. Die Sichtung von unbemannten Luftfahrzeugen über Liegenschaften der Bundeswehr, über Einrichtungen ziviler Sicherheitsbehörden und über kritischer Infrastruktur treten mit beunruhigender Frequenz auf. Der militärische Eigenschutz, also Maßnahmen zur Abwehr von Straftaten gegen die Bundeswehr und rechtswidrigen Störungen des Dienstes, ist mittlerweile klar gesetzlich geregelt. An dieser Stelle ein Lob für die Regierungskoalition, die bereits im vergangenen Jahr das Artikelgesetz militärische Sicherheit verabschiedet hat. Dort waren schon hinsichtlich der Drohnenthematik Verbesserungen enthalten. Auch wenn es um klare Verteidigungsaufgaben im Inneren geht, hat die Bundeswehr klare im Grundgesetz festgelegte Regeln. Gegen bemannte und unbemannte Luftfahrzeuge, die von außen in den deutschen Luftraum eindringen, dürfen die Streitkräfte schon heute wirken. Wir begrüßen daher, dass nun mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf die Handlungsmöglichkeiten der Bundeswehr gegen Drohnen im Rahmen der Amtshilfe erweitert werden sollen. Die vorgesehene Gesetzesänderung in § 13, also die Verlagerung der Einsatzentscheidung für die Streitkräfte im Katastrophennotstand von der Person des Verteidigungsministers auf das Ministerium, wird von uns ausdrücklich begrüßt. Hier kann durch Delegieren die Befehlskette gestrafft und der Prozess beschleunigt werden. Positiv sehen wir auch, dass das Innenministerium künftig nur noch informiert werden muss, da damit schnellere Entscheidungen ohne weitere Absprachen möglich sind. Die im Gesetzentwurf unter § 15 Absatz 2 neu formulierte Absicht der Bundeswehr im Rahmen der Amtshilfe nach Artikel 35 Absatz 2 bzw. Absatz 3 Grundgesetz die Erlaubnis zu geben, Waffengewalt oder sonstige Wirkmittel gegen unbemannte Luftfahrzeuge einzusetzen, ist ebenfalls uneingeschränkt zu begrüßen. Eine Unterstützung der Bundeswehr im Rahmen der Amtshilfe bleibt auch mit dieser Neuregelung die Ausnahme und nicht der Regelfall. Dem DBBV ist es ein Anliegen, dem Eindruck entgegenzutreten, dass die Bundeswehr künftig regulär, also dauerhaft und ständig, zivile kritische Infrastruktur und vulnerable Orte vor Störungen oder Angriffen durch Drohnen schützen kann. Für die Gefahrenabwehr im Innern sind und bleiben die Polizeibehörden von Bund und Ländern verantwortlich. Wichtig ist aus unserer Sicht, dass die Zusammenarbeit und die Kommunikation zwischen den Sicherheitsorganen in der Praxis in jedem denkbaren Szenario reibungslos funktionieren und ineinander greifen, damit Handlungssicherheit gegeben ist. Weder die Bundeswehr noch die Polizeien verfügen derzeit flächendeckend über Wirkmittel, um Drohnen zeitgerecht und angemessen zu bekämpfen. Hier müssen Fähigkeiten und Einsatzpläne schnellstmöglich auf- und ausgebaut werden. Ganz zentral ist aus Sicht des Deutschen Bundeswehrverbandes als Interessenvertretung der Menschen in der Bundeswehr zudem der Blick auf das Personal. Das Schließen der Fähigkeitslücken ist keine rein technische Frage, insbesondere auch eine personelle. Der neue Wehrdienst allein wird auf absehbare Zeit noch keine spürbaren Verbesserungen bringen. Um die Rahmenbedingungen des Dienstes bei der Bundeswehr zu verbessern und damit den Aufwuchs zu ermöglichen, ist zeitnah ein umfassendes weiteres Artikelgesetz notwendig. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Stotz. Und den Abschluss der Eingangsstatements macht Herr Dr. Wissel.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Entschuldigung, nochmal. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, nochmals vielen Dank für die Einladung hier als Sachverständiger. Ich vertrete die kommerzielle Drohnenseite, also die kommerzielle Drohnennutzung. Wir sind ein europäischer Verband und beleuchten deswegen ein wenig anders das, was Sie jetzt hier als Gesetzentwurf vorlegen. Grundsätzlich sind wir uns einig, dass umfassend geschützt werden muss aus der Praxis heraus. Und es wurde schon gesagt, es geht eben nicht nur hier um Flughäfen, sondern es geht eben um Liegenschaften der Bundeswehr. Es geht um kritische Infrastruktur. Das geht hin bis sogar zu Weihnachtsmärkten. Die Bedrohungspotenziale sind ja durchaus hier auch genannt worden. Um das zu machen, wie gesagt, brauchen wir eine Gesamtlösung. Und für uns ganz wichtig ist, dass die kommerziellen Drohnen nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Sie können heute nicht unterscheiden, ist das jetzt eine Spielzeugdrohne, die wir eben nicht vertreten, ist das eine kommerzielle Anwendung, wo zum Beispiel in Flughafennähe Medikamente geliefert werden, oder ist das wirklich eine unkooperative Drohne, die letztendlich tatsächlich zu einem Schaden führen kann. Deswegen erstens, ganz wichtig, Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet, ein einheitliches Luftlagebild. Ich glaube, alle die Behörden, die hier sind, würden niemals operieren und wirklich tätig werden, wenn sie wirklich ein Lagebild erst einmal haben. Das brauchen wir in Echtzeit für den unteren Luftraum, damit wir Sichtbarkeit schaffen für alle legalen Drohnen, also für die kommerziellen Drohnen, aber damit wir sie eben auch unterscheiden können zu den illegalen Drohnen. Deswegen brauchen wir dieses Luftlagebild. Wir brauchen verbindliche Einsatzregeln und vor allen Dingen, wir brauchen klare Verantwortlichkeiten, europäische Standards, Interoperabilitäten sind hier genannt worden und keine Einzellösungen. Zweitens, das ist sehr technisch, fordern wir die Einführung von ADSL im unteren Luftraum für alle Teilnehmer. Das betrifft die Drohnen genauso wie die Heißluftballons, die Sportflieger, alle, die sich dort bewegen. ADSL ist vergleichbar mit ADS-B und kann damit sozusagen allen legalen Betrieb zunächst einmal identifizieren. Reicht aber nicht aus. Wir brauchen bodengebundene Radarsysteme. Wir hatten es gerade besprochen, da gibt es technische Lösungen bis hin zu denen, die bereits diskutiert werden, zum Beispiel auf bestehenden Windrädern, ohne dass ich das jetzt im Detail ausführe. Wir brauchen Technologie, damit wir letztendlich ein umfassendes Lagebild im unteren Luftraum haben, was wir eben heute noch nicht haben. Das erfordert ein bundesweites Befähigungs- und Beschaffungskonzept, Standardisierung, Ausbildung, Wartung, Einsatzregeln, IT-Cybersecurity, europäische Standards bereits schon genannt. Fünftens, klare Regeln der Verantwortlichkeiten beim BMI, Bundespolizei und den Einrichtungen Behörden der Länder, statt das Wirrwarr, was wir zurzeit eben aus diesem Gesetzentwurf tatsächlich lesen. Wir sehen nicht so sehr die Bundeswehr hier tatsächlich im Regelfall, Sie haben es auch angesprochen, sondern wirklich nur im absoluten Notfall. Der Bund könnte hier tatsächlich einheitlich für alle Fälle vorgeben, in welchen Verfahren, welche Akteure entsprechende Verfahren gekämpft werden. Diese aktuelle Reform, die wir hier haben, zeigt eben, dass das eben, ich glaube, Sie haben es ja auch mehrfach angesprochen, eben noch nicht so ganz klar und deutlich ist, wer ist eigentlich verantwortlich für die Detektion, wer ist verantwortlich dafür zu unterscheiden, ist es gut und böse, wer ist entscheidend dafür zu sagen, das ist jetzt tatsächlich eine Bedrohung, weil selbst jede illegale Drohne ist eben noch nicht gleichzeitig eine Bedrohung. Ich gebe dem Flughafenverband recht, alles, was sich auf dem Flughafen bewegt, ist erstmal illegal und ist natürlich eine Bedrohung für den Luftverkehr, aber das muss eben entschieden werden. Die Initiative zur Detektion und Abwehr illegaler Drohnen begrüßen wir ausdrücklich. Es muss aber aus unserer Sicht, wie gesagt, wesentlich ganzheitlicher. Wir müssen es weitreichender fassen und wir müssen die Zuständigkeiten klären und vor allen Dingen auch die Planungssicherheit für die Industrie. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Wissel. Damit haben wir die Eingangsstatements abgearbeitet und kommen zu den Fragerunden, die wir in Fraktionsrunden wie üblich durchführen werden. Da gilt folgende Vorgehensweise. Jede Fraktion, jede Fragestellerin soll zunächst bitte konkret benennen, an welche Sachverständige oder an welchen Sachverständigen die Frage geht. Es gibt ein 2-Minuten-Zeitfenster für jede Fraktion. Und in diesen 2 Minuten können 2 Fragen an eine Sachverständige oder einen Sachverständigen gerichtet werden oder je eine Frage an 2 Sachverständige. Wie gesagt, dafür gilt ein 2-Minuten-Zeitfenster. Und die Antwort erfolgt dann unmittelbar. Und auch für die Antwort gilt je Frage ein 2-Minuten-Zeitfenster. Aber die Kolleginnen und Kollegen kennen das ja schon. Das machen wir immer so. Wir starten mit der Unionsfraktion. Und ich erteile das Wort dem Kollegen Seif.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, vielen Dank an die Sachverständigen. Also bis auf ganz wenige Ausnahmen hört man zumindest heraus, dass Sie die Grundzielrichtung dieses Gesetzes für richtig halten und das vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch nachjustiert werden sollte. Herr Ostermann, die erste Frage geht an Sie. Sie haben mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass wir im Bereich der Luftsicherheit eine fehlende Strafverfolgungskompetenz der Bundespolizei vor Ort haben, obwohl Sie nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch eine der Hauptakteurinnen der Sicherheit ist. Vielleicht schildern Sie uns mal, wo die Schwierigkeiten aktuell in der Praxis entstehen und weiterhin entstehen werden, wenn wir hier Luftverkehrssicherheit und Strafverfolgungskompetenz nach wie vor nicht in einer Hand bei der Bundespolizei haben. Die zweite Frage richtet sich an den Sachverständigen Krummen. Sie hatten auf die Schwierigkeiten auch hingewiesen und dass es einen Fall gibt, wo das BMI noch nicht einmal sein Benehmen zum Einsatz geben muss. Und Sie haben gesagt, dass dadurch die Einsatzschwelle für den Einsatz der Bundeswehr deutlich reduziert wird. Haben Sie denn Überlegungen, praktische Überlegungen, wie man außerhalb einer Grundgesetzänderung organisatorisch in der Zusammenarbeit das so gestalten kann, dass die hohen Hürden, die Sie ansetzen, eingehalten werden, aber dennoch im Wege der Amtshilfe eine effektive Umsetzung und Drohnenbekämpfung erfolgen kann? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Seif. Sie haben 2 Fragen an 2 unterschiedliche Sachverständige gerichtet. Wir machen das in der Reihenfolge, wie Sie benannt wurden. Herr Ostermann, bitteschön.
Ja, sehr geehrter Herr Seif, vielen Dank für Ihre Frage. Die Problematik ist eine überbordende Bürokratie. Meine Damen und Herren, ich nehme Ihnen ein Beispiel. Die Luftsicherheitskontrollstelle am Flughafen kennen wir alle. Wenn dort die Bundespolizei steht im Rahmen ihrer hoheitlichen Tätigkeit und dort ein Butterfly-Messer aufgefunden wird, bewegen wir uns hier im strafrechtlich relevanten Rahmen und dann wird die Landespolizei hinzugerufen. Renitente Passagiere in dem Flugzeug, genau dasselbe. Und am Ende führt es dazu, dass die Bundespolizei, die vor Ort ist, die Landespolizei hinzuziehen muss, also Ressourcenverschwendung. Und im schlimmsten Fall machen wir sogar noch den ersten Angriff, weil die Kollegen vom Land sagen, wir haben gerade keine Kapazität und geben quasi die Ermittlungsakte 1:1 nur weiter und haben leider dann Kommunikationshebel, die einfach fehlgeleitet sind. Und die Frage, die sich dann uns stellt, das mag vielleicht an dem einen oder anderen großen Verkehrsflughafen wunderbar funktionieren, aber wenn die Bundespolizei vor Ort ist, wenn sie die Zuständigkeit der Luftsicherheit und damit die Gefahrenabwehr auch innehat, wenn sie die Kompetenz hat, und das beweist sie jeden einzelnen Tag, warum machen wir es dann nicht ganz einheitlich und schaffen ein konzeptionelles Vorgehen, entbürokratisieren und geben der Bundespolizei die Kompetenz, die sie schlussendlich nicht nur bewiesen, sondern auch verdient hat im Rahmen der Strafverfolgung. Und ich glaube, nein, ich bin mir sehr sicher, die Kolleginnen und Kollegen von der Landespolizei wären sehr dankbar darum. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Und dann Herr Krummen, bitte.
Ja, vielen Dank nochmal für die Frage. Die praktischen Überlegungen sind tatsächlich auch schon in die Realität umgesetzt worden. Die Bildung des Drohnenabwehrzentrums bedeutet die Bündelung in dem Bereich von sämtlichen Behörden, die dort im Kontext auch wichtig sind. Und da ist auch die Bundeswehr dabei. Und wir reden ja hier zunächst mal über die Abwehr von Gefahren dem zivilen Luftverkehr gegenüber im Luftsicherheitsgesetz. Und da kommt es eben genau zu dieser Verschiebung. Der Eindruck, der eben da entsteht, ist, naja, wenn jetzt, der Sachverhalt hergeben könnte, dass es möglicherweise eine Drohne ist mit Sprengstoff, dann sind wir ganz schnell dabei, dass dann die Bundeswehr, wie im amerikanischen Film, wir übernehmen und kümmern uns um die Sache. Die haben nicht das Mandat für die innere Sicherheit, sondern das liegt bei der Polizei ganz klar. Und ich halte sehr viel davon. Es gibt ein Innovationszentrum der Bundeswehr. Die äußern sich auch öffentlich, haben sehr viele Erfahrungen jetzt auch aus dem Ukraine-Krieg. Die Bundeswehr zu nutzen, als Partner zu nutzen, Synergien zu nutzen, an die Seite zu stellen, aber die Federführung, deshalb sprach ich von der Zuständigkeitsvermischung. Wir brauchen Klarheit, kurze Meldewege, um der Lage Herr zu werden und nicht Stunden, bis man dann da vor Ort ist. Deshalb ist es richtig, die Polizei da einzusetzen, die Bundeswehr als Partner dann, und da reicht der 35.1 völlig aus, an der Seite zu haben. Und wenn es denn entsprechend zum Notstands- und Verteidigungsfall kommt, dann ist die Bundeswehr ohnehin mit im Spiel.
Danke. Es geht weiter mit der AfD-Fraktion. Herr Raue.
Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Erstmal bedanke ich mich auch noch ausdrücklich bei den Gutachtern und würde die Themen Drohnen und Bundeswehr aktuell für mich ausklammern. Das ist sehr ausführlich formuliert worden. Mir hat bei Herrn Ostermann in Ausführungen sehr gefallen die klare Zuständigkeitszuweisung zur Bundespolizei und damit natürlich die Chance, frühzeitig zu intervenieren, ohne Zuständigkeitsgerangel. Zwei Dinge bewegen mich. Einmal nochmal die Ausweiskontrolle beim Boarding. Da war momentan tatsächlich das Thema, dass teilweise Flugreisen nur anhand des Flugtickets identifiziert werden können und im Prinzip Tür und Tor offen ist für Nutzung falscher Identitäten. Und die zweite Thematik ist dann auch die Verschärfung im Bereich der Straftaten. Also wir als AfD begrüßen ausdrücklich die Ideen für neue Verschärfungen, bemängeln aber, das haben wir im Plenum auch schon mal getan, die Verklausulierung, die Umständlichkeit und plädieren hier für einen sehr einfachen und dennoch greifenden Text. Den trage ich eben vor, mit Freiheitsstrafe bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer sich oder einem Dritten vorsätzlich Zugang zur Luftseite eines Flugplatzes oder zu dessen Sicherheitsbereich ohne Berechtigung verschafft und dadurch die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs beeinträchtigt. Meine Fragen möchte ich gerne anschließen. Zum einen an Herrn Ostermann nochmal, dass er freundlicherweise nochmal tiefer eingeht auf die Zuständigkeit Bundespolizei. Ich finde diesen Ansatz sehr vernünftig. Auch wenn Herr Krumm eben das nochmal ein bisschen weitergefasst hat und auf die Bundeswehr abgestellt hat, kann man nachvollziehen. Herzlichen Dank dafür. Ich finde aber dennoch eine klare und sehr vereinfachte Regelung, auch insbesondere für die Beamten, wichtig. Und zur Identitätsfeststellung, da würde ich Herrn Beißel nochmal um seine Sicht bitten wollen. Hier sind ja Bundesrat und Bundestag, Bundesregierung noch weit auseinander. Wir sind hier klar auf der Seite von GdP und Bundesrat. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Das war eine Frage an Herrn Ostermann, mit dem wir beginnen, und eine Frage an Herrn Beißel. Zunächst Herr Ostermann, bitte.
Herzlichen Dank, Herr Rau, für die Frage. Grundsätzlich ist es so, das, was ich gerade schon gesagt habe, also Entbürokratisierung, Synergieeffekte auch nutzen, wovon dann nicht nur die Bundesbehörde als Bundespolizei profitiert, sondern auch die Landespolizeien. Es geht aber auch weiter. Wenn wir natürlich über gefährliche Eingriffe in den Flugverkehr oder die neu geschaffene Strafverschärfung sprechen, schließt sich ja auch an mögliche Ermittlungserkenntnisse. Soll also heißen, unsere Ermittlungsdienste oder Kriminalitätsbekämpfer, die hochprofessionell arbeiten, können dann auch mal richtig einsteigen im Rahmen der Strafverfolgung und zu schauen, sind das organisierte Aktionen? Welche Gruppen stecken dahinter? Ist es vielleicht überregional geplant? Sind andere Verkehrsflughäfen auch außerhalb der Zuständigkeit der Bundespolizei mit im Boot? Sie sehen also, das könnte man jetzt ewig weiterspielen. Am Ende des Tages geht es darum, nicht den Ländern etwas wegzunehmen, sondern der Bundespolizei ein Instrument an die Hand zu geben, um effizient und effektive Strafverfolgung garantieren zu können.
an einem Ort, wo sie sowieso strukturell stark aufgestellt ist. Dementsprechend glaube ich, dass wir durch die Vermischung von Zuständigkeiten einen ewig langen Kommunikationsweg haben. Und ich mache einen Klammervermerk, die Zusammenarbeit zwischen Landes- und Bundespolizei klappt außerordentlich gut. Bürokratie ist aber immer noch vorhanden. Einsatzressourcen auch der Länder zu schonen, aber auch unsere eigenen Einsatzressourcen zu schonen. Denn am Ende ist es nicht nur eine Frage der Kriminalitätsbekämpfung, sondern vielleicht auch eine grundsätzliche Frage, wo man sich ehrlich machen möchte und vielleicht auch muss. Wenn man die Bundespolizei dort stark aufstellt, das auch sowohl im Sach- als auch Personalhaushalt sich niederschlägt für die Bundespolizei, sie allerdings keinerlei Strafverfolgungskompetenzen hat, um unter anderem das zu tun, was ich gerade ausgeführt habe, stellt sich vielleicht auch die Grundsatzfrage, ob man es dann nicht besser in Gänze sein lässt und die Länder dann den Zuständigkeiten wieder zurücküberführt. Das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen ist unser Appell aus strafrechtlicher Relevanz, aus ermittlungstaktischer Relevanz und vor allem aus Entbürokratisierungsgründen, diese Synergieeffekte zu nutzen und der Bundespolizei dieses Vertrauen auch entgegenzubringen. Und ich bin mir sicher, Sie würden nicht enttäuscht werden. Dankeschön.
Dankeschön. Es geht weiter mit Herrn Beisel.
Ja, ich möchte gerne darauf eingehen. Ich glaube, alle Abgeordneten sind sich einig, wir brauchen Sicherheit an den deutschen Flughäfen. Wir wollen unbefugte Personen abwehren. Und wir müssen uns immer schauen, wo wir das tun. Wir reden auf der einen Seite um den Perimeter, die Außengrenze, dass dort niemand illegal sich Zutritt verschafft. Das ist jetzt nicht das Thema. Es geht um das andere Thema. Wo schaffen wir es, Sicherheit herzustellen, dass jeder Reisende, der in das Flugzeug steigt, nichts Gefährliches mit sich führt und auch keine Schandtaten durchführen kann. Das machen wir an den Luftsicherheitskontrollen nach § 5 Luftsicherheitsgesetz. Wenn Sie als Reisender, jeder von Ihnen, durch diese Luftsicherheitskontrollen geht, unterziehen sich einer gewissen Mühsamkeit, Sie werden als Person gecheckt, Ihr Handgepäck wird geprüft. Gleiches gilt für das Reisegepäck, was dann in den Bauch des Fliegers kommt. Die sogenannten ID-Checks an der Bordkartenkontrolle schaffen keinerlei zusätzliche Sicherheit, keinen Mehrwert für die Luftsicherheit. Das ist erstmal der erste Punkt. Es geht um die Sicherheit. Der zweite Punkt ist, dass Sie sich auch überlegen müssen, dass nach der jetzigen Gesetzeslage berechtigt zum Ausweis von Dokumenten zur Einsichtnahme es Polizeikräfte sind. Die haben wir schlicht und ergreifend nicht. Wenn Sie das delegieren an Dritte, einfach an Dienstleister, dann haben Sie das Thema, dass das unkundige Personen sind, denen können Sie unter Umständen jeden Ausweis hinhalten. Und sorry, ich würde nicht einen Ausweis eines Landes kennen aus Südamerika, aus Asien, aus Afrika. Sorry, da kann ich jetzt jedes Papier unter die Nase gehalten bekommen. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist, diese Bundesregierung, die Koalitionsfraktionen, ich glaube aber auch alle anderen Fraktionen, sind sich einig, wir haben genug unnötige Bürokratie. Wir bräuchten 10.000 Einsatzkräfte, um solche Kontrollen durchzuführen. Wenn Sie uns helfen wollen, Sicherheit zu erhöhen, tun Sie das bitte an anderen Stellen. Das ist die falsche Stelle. Tun Sie Gutes, aber an der richtigen Seite.
Dankeschön. Es geht weiter mit der SPD-Fraktion. Herr Kollege Baldi.
Vielen, vielen lieben Dank. Ich würde meine erste Frage, Herr Stotz, an Sie richten. Wie, mit welchen Mehrbelastungen rechnen Sie denn oder rechnen Sie denn für die Streitkräfte mit dieser Gesetzesänderung? Was wird da auf Sie zukommen an Mehrbelastungen auf die Bundeswehr durch diese Gesetzesänderung, wie sie vorgesehen ist? Und die zweite Frage, Herr Krumm, an Sie. Wir haben ja auch eben jetzt noch mal in der Stellungnahme betont, dass Sie in Ihrer oder dass der Gesetzentwurf Ihrer Einschätzung nach die Grenzen der Verfassung an der Stelle auch nicht wahrt oder überschreitet. Haben Sie eine alternative Formulierung, die Sie an der Stelle vorschlagen würden?
Dankeschön. Zwei Fragen an zwei unterschiedliche Sachverständige. Herr Stotz, Sie machen den Anfang.
Ja, vielen Dank, Herr Baldi. Die Antwort auf die Mehrbelastung kann ich derzeit noch nicht belastbar abschätzen. Wir alle wissen, wie zurzeit die Lageentwicklung ist. Stündlich, täglich erreichen uns neue Hiobsbotschaften. Sicher ist, das, was wir derzeit tun, was im Aufbau sich befindet, mit Drohnenabwehr, Drohnendetektion beziehungsweise allen Aufgaben, die im Rahmen des Einsatzes der Bundeswehr notwendig sind, sind aktuell in der Planung als Jedermann-Aufgabe. Das heißt, jeder Soldat ist zuständig für Detektion und es wird eine Jedermann-Aufgabe werden, auch die Abwehr dementsprechend sicherzustellen. Das Personal ist derzeit unser größtes Delta, was behoben werden muss. Also das muss nach oben gehen, sonst werden wir das nicht schaffen können. Danke.
Dankeschön. Und Herr Krummen hier der Seite. Genau, Herr Krummen.
Ja, vielen Dank nochmal für die Frage und auch vielleicht die Präzisierung an der Stelle. Der 35 Absatz 1 Grundgesetz, die Amtshilfe, ist ausreichend. Also in dem Entwurf steht drin, dass es sehr zeitaufwendig ist und deshalb dann die Entscheidung getroffen wird, dann gehen wir an einen Verteidiger und der übernimmt auch außerhalb des BMIs. Und das ist der Vorwurf. Innere Sicherheit, Mandat Polizei. Und in dem Fall des Schaffens des Drohnenabwehrzentrums als sozusagen Institution, wo sich alle bündeln, schließt diesen Zeitaufwand dann jetzt aus. Alle Informationen gehen dorthin und von dort aus kann dann die Bundeswehr zu jedem Zeitpunkt, wenn die Lage nicht mehr alleine durch polizeiliche Mittel bewältigt werden kann, dann dazugezogen werden. Das klappt jetzt schon. Wir hatten ein Beispiel in München, da ist die Bundeswehr hinzugezogen worden. Das hat hervorragend geklappt und das wird auch in Zukunft klappen. Also das heißt, gerade zu Nummer 4 in der Drucksache 21/32/52 ist dieser Zeitfaktor zu streichen aus meiner Sicht und nur noch abzustellen auf den 35 Absatz 1 Grundgesetz. Das würde völlig ausreichen. Die Partnerschaft steht.
Dankeschön. Wir fahren fort mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Eckert.
Ja, vielen lieben Dank. Wir als Grüne Fraktion sehen im Gesetzentwurf, dass es immer noch eine Verantwortungsdiffusion zwischen den einzelnen Akteurinnen und Akteuren gibt in der Gefahrenabwehr. Und das spiegelt für uns auch eigentlich das Handeln der Bundesregierung gerade wieder. Die zeigen eben auch auf viele andere Akteure und suchen nicht selber die Verantwortung. Meine zwei Fragen, einmal an Herrn Dr. Wissel. Sie haben ein Lagebild angesprochen. Können Sie vielleicht kurz skizzieren, wie man aus Ihrer Sicht da hinkommen könnte, so eins zu bekommen und wo das vielleicht auch angelegt sein sollte? Und dann meine zweite Frage an Herrn Krumm. Jetzt, Sie haben ja schon das Drohnenabwehrzentrum angesprochen. Eine Bündelung soll da stattfinden. Es gibt ja aber zwei schon. Also wird zweimal gebündelt. Jetzt die Frage, befürworten Sie eine stärkere Verantwortungsübernahme des Bundes? Und wie sieht das dann auch beim Thema Drohnenabwehrzentren aus? Soll es da mehrere geben oder reicht da vielleicht dann auch eins?
Dankeschön. Auch hier zwei Fragen an unterschiedliche Sachverständige. Herr Dr. Wissel, Sie machen den Anfang.
Ja, vielen Dank für die Frage. Nochmal, was ich vielleicht noch nicht erwähnt habe, wir gehen in den nächsten 10 Jahren ungefähr mit täglich 10.000 kommerziellen Drohnenanwendungen pro Tag aus. Die Anwendungen sind da, sind wirtschaftlich, uns hindert hier momentan noch die Regulatorik, aber wir werden sehr viele Drohnen im Luftraum im Interesse der Öffentlichkeit im kommerziellen Betrieb sehen. Wie sieht das im Luftlagebild aus? Das ist zunächst mal zweigeteilt. Das ist eine Seite, die kennen wir durch, sagen wir mal, Flight Radar 24. Sie klicken sozusagen auf ein Objekt, Sie sehen, in welcher Höhe es fliegt, wem Sie dieses Objekt es betreibt, welcher Geschwindigkeit, in welchem Vektor, vielleicht sogar auch noch die Differenzierung zwischen Polizei oder Medizin oder eben, ich sag mal, irgendeiner Lieferung. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, mit dieser Technologie schaffen wir es auch Drohne zu Drohne oder eben Luftfahrzeug zu Luftfahrzeug. Das heißt, vielmehr auch sich selbst zu koordinieren im Luftraum. Das erhöht grundsätzlich auch die Sicherheit. Hinzu kommt eben das bodengebundene Radarsystem, weil hiermit können Sie nur die legalen Drohnen detektieren. Die sehen Sie sozusagen auf dem Screen. Im Übrigen ist es uns dann egal, weil mit diesem Lagebild können wir es der Bundeswehr zur Verfügung stellen, in Echtzeit der Bundespolizei oder auch den Landespolizeien. Die haben dann Zugriff darauf und können entsprechend reagieren. Aber wir brauchen eben auch ein Multisensorsystem eben am Boden, sodass eben die sich nicht identifizieren, und das sind ja meistens die dann auch Schindluder betreiben, dass die eben auch eindeutig zu erkennen sind. Aber wie gesagt, zu unterscheiden sind zu den legalen. Und wir können heute auch, wir haben Technologien, zum Teil werden sie schon eingesetzt, auch aus den rechtzeitigen Flight-Pattern heraus schon erkennen, ob es sich hier um eine Bedrohungslage tatsächlich handelt oder ob es tatsächlich jemand ist, der einfach im privaten bei Amazon sich eine Drohne beschafft hat, sich jetzt nicht unbedingt der Regularien bewusst ist und einfach mal fliegen will, weil wir haben ja immer wieder auch gesehen, Sie haben es angesprochen, auch eine Sportveranstaltung, wie viel Fehlmeldungen wir tatsächlich haben, wo Sie dann mit sehr viel Einsatz der Polizeikräfte nachgehen und letztendlich Anzeigen eigentlich gar nicht erstatten, weil letztendlich war es jemand, der unbewusst und nicht sozusagen dort geflogen ist, wo er nicht fliegen will. Deswegen dieses Thema Luftlagebild und wie gesagt, in Echtzeit zur Verfügung zu stellen, all den relevanten Behörden. Wir sehen es eben auch mehr bei der Bundespolizei. Und letzter Punkt vielleicht, um das auch noch zu sagen, ich sehe schon, ich bin noch etwas an Zeit. Sie können am Boden nicht unterscheiden, ob das legal oder illegal ist. Es geht nicht. Sie können auch nicht sagen, okay, da war jetzt eine Drohne, wo war sie jetzt und so weiter. Das muss man sich mal vorstellen. Die sind verdammt schnell, die fliegen zum Teil hoch. Das heißt, Sie brauchen auch diese Polizeidrohnen. Wir brauchen Counter-Drohnen letztendlich, die schnellstmöglich aufsteigen können und auch dort identifizieren können und letztendlich auch mit KI eine Bedrohung letztendlich erstmal erkennen und eventuell, ich weiß es, das ist der letzte Satz, auch entsprechende Maßnahmen ergreifen können. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Wissel. Und als nächster antwortet Herr Krummen.
Ja, vielen Dank auch für die Frage. Definitiv ein Lagezentrum, ein Drohnenabwehrzentrum, wo alle Informationen zusammenlaufen. Auf behördlicher Ebene ist das was anderes. Ich kenne jetzt nicht das zweite, von dem Sie sprechen. Es war woanders angesiedelt. Es wird jetzt verändert. Das ist keine Frage. Und da kommen eben mehr Akteure zusammen. Aber ich halte es für außerordentlich wichtig, dass alle Informationen auf eine Linie laufen und dann entsprechend sehr schnell auch in den Zuständigkeitsbereich eben der Polizei oder wenn es eben über den Fall hinausgeht, dann auch von der Bundeswehr gesteuert werden kann. An dem Punkt möchte ich auch sagen, wir fokussieren uns jetzt hier tatsächlich auf unmittelbare Nähe Flughäfen. Das ist so das, was wir in den Köpfen haben. Drohnen sind aus dem Alltag ja gar nicht wegzudenken und die gehen auch sehr schnell, steigen die sehr schnell auf. Für uns sehr schwierig festzustellen, worum handelt es sich da und von wo kommen die Akteure. Und an der Stelle, und das gehört auch zu dieser Regierung dazu, halte ich es für außerordentlich wichtig, den allgemeinen Wirtschaftsraum auch mit in den Fokus zu nehmen. Wir reden von der Schattenflotte. Dort oben sind 60.000 Quadratkilometer, die im Moment noch relativ im Dunkelfeld sind, von wo aus möglicherweise auch Drohnen starten können. Und wir würden uns sehr wünschen, dass die Bundespolizei, die ist dort zuständig in dem Bereich, dann auch über Drohnen verfügen kann, wo wir aufklären können. Ich weiß, dass konzeptionell das vorliegt. Die Bundeswehr ist da auch mit im Benehmen und auch die NATO. Es ist nur noch nichts passiert und ich würde es mir wünschen. Insbesondere die Gewerkschaft der Polizei steht seit vielen Jahren auch für Luftsicherheit aus einer Hand. Vielen Dank.
Dankeschön. So, und den Abschluss der ersten Fraktionsrunde macht Herr Köstering für die Linke.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei Fragen an Herrn Gauseweg und ich würde gerne anfangen mit Paragraph 13 des Entwurfs und demnach soll die Entscheidung über den Einsatz nach Artikel 35 Absatz 2 das Bundesverteidigungsministerium, also nicht einmal der Minister persönlich und dann auch noch ohne Einvernehmen mit dem Bundesinnenministerium treffen. Das bedeutet also, irgendeine Polizeibehörde oder eine andere Behörde ruft dann da an und fragt nach Amtshilfe und das Ministerium sagt dann ja oder nein. Und meine Frage ist, entfällt damit nicht eine wichtige Verfahrenssicherung, um verfassungsrechtliche Vorgaben einzuhalten? Und welche Auswirkungen hat das auf die Verfassungswirklichkeit der Amtshilferegelungen im Grundgesetz, die ja auch als Ausnahme formuliert sind? Und zweitens, Herr Gauseweg, Sie haben in Ihrem Eingangsstatement ja etwas zur Abgrenzung zwischen dem Einsatz der Bundeswehr im Verteidigungsfall und dem Einsatz im Inneren im Katastrophen- und Unglücksfall gesagt. Wenn ich nun in den Paragraph 15a des Entwurfs gucke, dann geht es da um den Einsatz von Waffengewalt zur Verhinderung eines besonders schweren Unglücksfalls. Und das scheint mir jetzt so ein wenig zwischen diesen Bereichen Verteidigung und Amtshilfe mit nicht-militärischen Mitteln zu hängen. Was wäre da aus Ihrer Sicht die vorstellbaren Szenarien? Und ist hier eine einfach gesetzliche Regelung überhaupt ausreichend oder müsste das nicht erst einmal grundgesetzlich geklärt werden, wenn Waffen unterhalb des Verteidigungs-, Spannungs- oder Notstandsfalls eingesetzt werden sollen? Vielen Dank.
Danke, Herr Kollege Köstering. Das sind zwei Fragen an einen Sachverständigen. Herr Gauseweg, Sie haben bis zu 4 Minuten dann Zeit, die beiden Fragen zu beantworten.
Vielen Dank und vielen Dank für die Fragen. Zu Ihrer ersten Frage, ganz zu Anfang zur Begrifflichkeit. Es geht hier um eine Einsatzentscheidung und nicht lediglich um eine Amtshilfe. Und deshalb kann ich auch Ihre Frage nach den Verfahrenssicherungen sehr gut nachvollziehen. Die Verfassung trifft über das Verfahren in den Fällen des Artikel 35 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz keine ausdrücklichen Regelungen. Ich halte das auch für folgerichtig. Es handelt sich dabei ja um Katastrophen, die in Ausmaß und Wirkung mit Naturkatastrophen oder sogar militärischen Angriffen vergleichbar sind. In solchen Fällen will man eigentlich an sich effektiv handeln können und eine gewisse Flexibilität ist da ziemlich praktisch. Ich glaube aber nicht, dass das Schutzniveau durch die Änderung signifikant abgesenkt wird. Der Bundesminister der Verteidigung bleibt weiter der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt nach Artikel 65a Grundgesetz. Er bleibt also weiterhin verantwortlich für das, was die Bundeswehr tut und schon deswegen wird im Ministerium nicht der Praktikant irgendeine einsame Entscheidung treffen. Die Regel ermöglicht im Ministerium Entscheidungsstrukturen, also eine Befehlskette für solche Fälle zu etablieren. Die kann dann rund um die Uhr verzugslos reagieren, ohne dass man den Minister aus einer Besprechung holen oder wachklingeln muss. Aber so wie ich das Ministerium kenne, wird man ihn in solchen Ausnahmefällen, und darüber reden wir ja, Ausnahmefälle, trotzdem unterrichten und er kann dann auch jederzeit eingreifen. Und natürlich kann sich der Minister die Entscheidung auch selber vorbehalten. Interessanter finde ich an dieser Stelle fast, dass das Bundesministerium des Innern nicht gefragt, sondern lediglich unverzüglich unterrichtet werden soll oder muss. Dabei wäre insbesondere von Landespolizeien und die Bundespolizei ja naturgemäß die erste Ansprechpartnerin für Hilfeleistung. Und dieser Teil der Regelung rückt die Bundeswehr schon sehr nahe in Richtung einer Hilfspolizei. Und das ist sie jedenfalls nach dem geltenden Grundgesetz derzeit ganz sicherlich nicht. Zu Ihrer zweiten Frage. Ja, der besonders schwere Unglücksfall ist letztlich eine von zwei Erscheinungsformen des Katastrophennotstandes. Die zweite Form ist die Naturkatastrophe und an der können Sie sich auch hinsichtlich der Intensität eines solchen Falles durchaus orientieren. Hinsichtlich der Einsatzschwelle unterscheiden sich Verteidigung und Katastrophennotstand und insbesondere kommt es bei der Verteidigung auf die Ursache, also den Angriff an. Beim Katastrophennotstand ist eher die Wirkung entscheidend. Ob die durch eine Naturkatastrophe eintritt, oder durch menschliches Versagen oder sogar Sabotage, das ist am Ende nicht so entscheidend. Wichtig ist, und damit komme ich gleich zu Ihren Beispielen, die Sie erfragt haben, dass die Lage so schlimm ist, dass Polizei und Rettungsdienste komplett überfordert sind. Vorstellbare Szenarien wären, wie schon gesagt, Angriffe auf Kernkraftwerke, auf Staudämme, vielleicht auch auf die LNG-Terminals, wie sie der Gesetzesentwurf benennt, einfach weil es davon nicht so viele gibt und sie, das haben wir in den letzten Jahren gemerkt, eine gewisse Bedeutung für die Energieinfrastruktur, also die Gesamtversorgung der Bundesrepublik haben. Weiteres Beispiel wäre etwas, was dem Absturz eines Passagierflugzeugs auf ein vollbesetztes Fußballstadion oder in ein Wohngebiet gleichkäme. Also das Szenario, über das das Bundesverfassungsgericht in Sachen Luftsicherheit entschieden hat. Also Luftsicherheitsgesetz entschieden hat. Das ist auch denkbar. Wenn Sie eine ganz griffige Formulierung haben wollen, ganz salopp, wenn es sich nicht als die drohende Katastrophe für das Skript eines Thrillers zur besten Sendezeit eignet, wo die Heldin in letzter Sekunde den Tag rettet, dann ist es vermutlich kein besonders schwerer Unglücksfall. Und hinsichtlich der einfachgesetzlichen Regelung, ich bin skeptisch, ob es ausdifferenzierte Regelungen im Grundgesetz braucht. Eine gesetzliche Regelung über die Befugnisse der Bundeswehr bei Katastrophenlagen, inklusive der Umstände des Waffeneinsatzes, die halte ich hingegen für durchaus wünschenswert. Insbesondere könnte man dann die Maßstäbe der Verhältnismäßigkeit gesetzlich festschreiben. Ich glaube, das könnte auf allen Seiten für mehr Handlungssicherheit sorgen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Gauseweg. Damit sind wir am Ende der ersten Fraktionsrunde. Ich gehe davon aus, dass eine weitere gewünscht wird und würde die dann auch eröffnen und würde wieder mit der Unionsfraktion beginnen. Herr Schmidt, bitte.
Ja, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich hatte die Möglichkeit, digital Ihnen schon zuhören zu können, auch in Ihrem Eingangsstatement. Sie richtigerweise betont, wenn man auch bei dem Wetter sinnvoll planen kann, kommt man auch pünktlich an mit 2 Stunden Puffer. Meiner geplanten Anreise habe ich offensichtlich nicht sinnvoll geplant, bitte das zu entschuldigen. Ich habe zwei Fragen an zwei Sachverständigen. Ich fange gerne mit Herrn Ostermann an. Wie beurteilen Sie aus Sicht der Polizeipraxis die geplanten Änderungen zur Drohnenabwehr? Und sind tatsächlich die Befugnisse der Bundespolizei ausreichend, um im Ernstfall schnell und vor allen Dingen auch rechtssicher handeln zu können? Die zweite Frage würde ich gerne richten an Herrn Beisel. Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement auch Bezug genommen auf die Strafen, die wir verschärfen wollen. Insofern würde ich mich freuen, wenn Sie uns schildern können, welche konkreten Schäden Flughäfen in der Vergangenheit durch unbefugtes Betreten der Luftseite erlitten haben und welche Gefährdungspotenziale Sie insbesondere für Leben, aber auch für die Gesundheit von Menschen sehen. Dankeschön.
Dankeschön, Herr Kollege. Dann antwortet zunächst Herr Ostermann und dann bitte Herr Beisel.
Ja, Herr Schmidt, vielen Dank für Ihre Frage. Es wurde eingangs auch schon gesagt, dass es natürlich folgerichtig ist, dass man auf sensible Infrastrukturen und den Herausforderungen, um es mal vorsichtig zu formulieren, der aktuellen Zeit auch adressatengerecht zu reagieren. Und es ist auch richtig so, dass man zu der Bewertung kam, dass die Bundespolizei das kann, dass sie resilient genug ist. Und deswegen ist die Installierung eines Drohnenabwehrzentrums die logische Schlussfolgerung daraus. Ich hatte das schon gesagt, wir müssen natürlich auch definieren im Rahmen der Gefahrenabwehr, wie weit darf die Bundespolizei denn detektieren. Es macht nun mal eben keinen Sinn, wenn ein unbemanntes Flugobjekt sich auf dem Vorfeld befindet oder unmittelbar davor, dass die Bundespolizei dann reagiert, sondern das muss schon weit im Vorfeld passieren, mit der deutschen Flugsicherung oder auch mit anderen Instrumenten, die ja möglicherweise technisch schon vorhanden sind. Nein, sogar ganz sicher technisch vorhanden sind. Andere Länder machen sich das ja schon zu eigen. Und weiter ist dann auch die Frage, die sich daran anstellt, die jetzt nicht gesetzlich normiert ist, sondern eher strukturell und polizeitaktisch genormt sein muss. Wie gehen wir denn vor? Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir aus einem Kompetenzzentrum in einer konzeptionellen Arbeit mit einem materiellen Beschaffungswesen zusammenarbeiten. Es geht jetzt hier um die Flughäfen, aber wir wissen, wie es auch gesagt worden ist, kritische Infrastruktur sind eben nicht nur die Flughäfen. Wenn wir das verpassen, der erste Schritt ist gemacht, er ist folgerichtig, er ist großartig und auch die finanzielle Unterlegung im Erstaufschlag ist genau richtig. Wenn wir das allerdings verpassen, die klare Benennung von Zuständigkeiten, die Komplexität von Bürokratie abzuschaffen, indem wir mit allen Playern, der Kompetenz der Bundeswehr, den Sicherheitsbehörden, der Flughafenbetreiber im Erstangriff und der Bundespolizei zusammensitzen und eine Kommunikationsplattform auch in der technischen Infrastruktur schaffen, dann glaube ich, kommen wir richtig weit vor die Lage. Wenn wir diese Situation und damit auch die Chance verpassen, dann wissen wir alle, was passiert. 16 Bundesländer inklusive der Bund, 17 unterschiedliche Lösungen, ein Kommunikationsdesaster und am Ende haben alle dasselbe Ziel, aber in der Praxis wird es dann nicht umgesetzt. Deswegen ist das jetzt von entscheidender Bedeutung, auch das Thema anzugreifen. Dankeschön.
Danke. Und Herr Beisel, bitte.
Ja, sehr geehrter Abgeordneter, lieber Herr Schmidt, Sie fragen mich nach den Konsequenzen des unbefugten Betretens der Luftseite. Als empörter Bürger, als Verbandschef kann ich nur sagen, wenn es mal ein unbefugtes Betreten wäre, das ist das gewaltsame Eindringen gegen jede Ordnung, gegen jedes Recht, worüber wir hier sprechen. Und ich bin manchmal entsetzt, welche Verharmlosungen, Bagatellisierungen für schwere Straftaten wir uns anhören müssen. Sorry, das vielleicht nur mal zu einer Einordnung. Deshalb kann ich nicht von einem unbefugten Betreten sprechen. Ich war auch bei dem Eingangsstatement etwas überrascht, was ich von der geschätzten Europa-Universität gehört habe, dass das kein Delikt sei, was da geschieht, was Strafrecht zu bewähren ist. Sorry, was dann? Die Konsequenzen sind doch eindeutig. Das sind Eindringversuche in den hochkritischen Luftsicherheitsbereich. Das sind Versuche, wo Schäden erfolgen. Das sind aber auch Versuche, die bislang erfolgt sind auf unseren Flughäfen, wo, wenn wir nicht sofort diese Eindringlinge detektiert hätten, den Flugbetrieb runtergefahren hätten, wir auch mit gravierenden Schädigungen im schlimmsten Falle von Leib und Leben hätten rechnen müssen. Was passiert denn, wenn sich jemand dort festklebt? Die erste Schutzperson, die es gilt, ist doch der Eindringling selbst, der sich dort festklebt, dort anbringt, wo Flugzeuge starten und landen sollen. Da müssen dann Sicherheitskräfte ausrücken, ihn ablösen, mit aller Vorsicht ablösen, damit hier nichts geschieht. Wer denkt denn dann, dass es in den Fällen, mir fallen da Düsseldorf, Hamburg ein, mehrere Dutzend Streichungen gab von Flügen, dann saßen da inmitten der Urlaubszeit 10.000 Reisende, Familien, kleine Kinder, die nicht in Urlaub fliegen konnten. Und das alles soll nicht strafbewehrt werden. Sorry, das muss erfolgen. Und das, was Sie hier vorhaben in diesem Gesetz, ist gesundes Rechtsempfinden und eine absolute Notwendigkeit. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Beisel. Wir fahren bei den Fraktionen fort. Und als nächstes ist Herr Raue für die AfD-Fraktion wieder dran.
Ja, also nochmal herzlichen Dank für die wirklich erhellenden Beiträge hier. Ich habe gehört, wir wollen auf der einen Seite maximale wirtschaftliche Freiheit und Fortschritt haben. Wir haben es gerade vernommen, 10.000 pro Tag drohen. Das wird sich mit Sicherheit in den nächsten wenigen Jahren deutlich erhöhen. Und auf der anderen Seite maximale Sicherheit. Das sind zwei Dinge, die man unter einen Hut bringen muss. Das wird auch gelingen, wenn wir hier vernünftig weiter diskutieren. Die Frage, die sich für mich immer wieder aus dem Versuch stellt, das praktisch nachzuvollziehen. Denn die Drohne ist ja sehr schnell. Sie ist ja auch sehr schnell im Luftraum. Sie steigt sehr schnell auf. Und wenn ich dann immer wieder höre hier am Tisch, und wir diskutieren ja genau im Kern darum, welche Zuständigkeiten gelten, ist es dann noch realistisch und vernünftig zu sagen, wir unterscheiden zwischen verschiedensten zuständigen Behörden und dann noch zu beteiligen dritten Behörden. Also ich habe da erhebliche Bedenken und würde das gern noch mal erläutert bekommen. Nur am Rande, ohne da tief einzusteigen, ich möchte nur anmerken, dass wenn nach einer Stunde die Bundesregierung der Bereich des Ministeriums noch nicht da ist, dann befremdet mich das. Ich würde die Frage nach der Geschwindigkeit, die wir hier an Tage legen müssen, im Ernstfall, ja, nennen wir es mal Ernstfall, nicht Katastrophenfall, daher, ach, dann nehme ich den Beitrag zurück und behaupte das Gegenteil. Bei der Geschwindigkeit ist wirklich die Frage, ob Bundeswehr auch noch in dem Maße mit einbezogen werden muss oder ob man das nicht umverlagern kann, die Zuständigkeiten. Und wir haben es bei unserem hochgeschätzten zugeschalteten Kollegen ja auch gehört, dass er auch sagt, die Frage, wie weit die Bundeswehr hier wirklich der richtige Partner ist, die, also so habe ich es zumindest verstanden, die sollte man wirklich in der Diskussion nochmal lautstellen. Herzlichen Dank. Und ich stelle in Richtung von Herrn Krumm, ich hoffe, dass ich da richtig bin mit dem Adressaten, nochmal die Frage der Zuständigkeitsverteilung und eben dieser zeitlichen Enge, dieses kleinen Fensters, was wir haben. Dankeschön.
Vielen Dank. Das war, glaube ich, jetzt eine Frage an Herrn Grummen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und bevor ich Herrn Grummen das Wort erteile, darf ich den parlamentarischen Staatssekretär Christoph de Vries hier begrüßen. Lieber Herr parlamentarischer Staatssekretär, herzlich willkommen. Ich hatte es zu Beginn schon gesagt, dass Sie in einer Vollsperrung standen. Und es gibt Dinge, die hat man eben nicht selbst in der Hand, selbst als Staatssekretär nicht. Meine Damen, meine Herren, ich darf Herrn Grummen das Wort erteilen.
Pragmatisch vielleicht wünschenswert insgesamt haben wir aber föderale Strukturen und die halte ich für richtig und wichtig. Also das heißt, außerhalb des Flughafengeländes sind die Landespolizeien zuständig, was aus unserer Sicht wünschenswert wäre. Wir haben es auch in unserer Stellungnahme hinten rangepackt, ist eine Harmonisierung der einzelnen Landesgesetze, die dann auch gleichlautend sind, sodass wir dann auch schnellstmöglich auf gleicher Welle schwimmen. Heute Nachmittag wird noch mal über den Paragraphen 39 Bundespolizeigesetz gesprochen, insgesamt über das Bundespolizeigesetz, sodass wir alle dann sehr einheitlich in der Frage entscheiden können. Und die Meldewege sind ja dadurch, und deshalb befürworten wir dieses Drohnenabwehrzentrum so sehr aus allen Richtungen, dass von da aus dann sehr schnell reagiert werden kann. Und die rechtlichen Abgrenzungen auch heutzutage sind vorhanden. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Wir wollen nur den gesamten Prozess beschleunigen und da halten wir das für einen sehr, sehr guten Weg. Nichtsdestotrotz, die monetäre bzw. der Haushalt eines Innenministeriums ist auch immer nur begrenzt. Die Diskussion wird an anderer Stelle geführt, aber vielleicht ist tatsächlich noch mal der Blick auf Sondervermögen, weil da sind Synergien auch für die Bundeswehr mit drin. Das heißt, Einsatzmittel, die wir letzten Endes dann polizeilich anwenden könnten, wenn legitimiert, dann auch die Bundeswehr logischerweise im Notstands- und Verteidigungsfall oder anderen Szenarien dann auch anwenden kann. Da rücken wir als Partner enger zusammen und das ist sehr, sehr wünschenswert. Aber die föderalen Strukturen aufzubrechen, halte ich für einen falschen Weg.
Dankeschön. Wir fahren fort mit der SPD-Fraktion. Herr Baldi.
Vielen Dank. Ich hätte eine Frage, die ich sowohl an Herrn Beisel als auch an Herrn Krumm stellen würde. Und zwar, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, einmal über die Frage von Drohnendetektion. Wir haben natürlich auch über das Thema Drohnenabwehr gesprochen, Bundeswehr und Polizei. Und mich würde aus Ihrer beiden Sicht mal interessieren, was wir denn von Flughafenbetreibern erwarten können oder auch erwarten sollten, dann eben aus Sicht der Bundespolizei, was das Thema Detektion angeht, aber auch ob möglicherweise, ob und in welchem Rahmen, aber auch Flughafenbetreiber beim Thema Abwehr vielleicht auch selber aktiv werden können. Also wir haben jetzt eben schon zum Beispiel das Thema Abfangdrohne ist ja jetzt schon gefallen. Also wo da vielleicht auch seitens der Flughafenbetreiber es Vorstellungen gibt, auch selbst aktiv zu werden oder bei der Polizei es vielleicht aber auch Vorstellungen gibt, die sagen, nee, macht das bloß nicht.
Dankeschön. Eine Frage an zwei Sachverständige, dann machen wir es alphabetisch, Herr Beisel und dann Herr Krummen.
Ich glaube, wir Flughafenbetreiber würden uns das bestmögliche System zur Drohnendetektion und Abwehr wünschen. Wir sind erstmal selbst dankbar für das, was die aktuelle Beschlusslage ist. An 8 großen Flughäfen in der Bundesrepublik Deutschland wird von der Bundespolizei ein System zur Detektion und Abwehr installiert. Das ist nicht das System, was die eierlegende Wollmilchsau ist. Das wird uns helfen, 90-95% aller Drohnen zu erkennen. Das ist schon mal der erste wichtige Schritt. Was unverzichtbar ist, dass Detektion und Abwehr aus einer Hand kommt, aus einer kompetenten Hand. Wir Flughafenbetreiber lassen uns gerne in die Pflicht nehmen. Aber ich glaube, wir als Wirtschaftsunternehmen, uns obliegt nicht die Entscheidung, in welchen Situationen können welche Abwehrmaßnahmen getroffen werden. Das soll zum guten Recht auch bei den Polizeibehörden bleiben. Deshalb sprechen wir uns auch dafür aus, dass es eine ganz starke und zentrale Rolle der Bundespolizei gibt. Wir haben auch heute darüber diskutiert, soll man als Ultima Ratio-Lösung in gewissen Sondersituationen auch der Bundeswehr eine Rolle geben. An dieser Stelle sage ich rein pragmatisch, jetzt nicht juristisch, das, was an unseren Flughäfen an Systemen installiert wird, ist keine 100%-Lösung. Ein Flughafen Tel Aviv lacht darüber. Es wird Situationen geben, Einsatz von unkooperativen Drohnen, wo die jetzigen Systeme der Bundespolizei an ihre Grenzen stoßen, wo ich als Flughafenbetreiber dankbar bin, dass es im Gesetz die Möglichkeit gibt, eine noch kompetentere, besser technisch ausgestattete Organisation zum Einsatz zu bringen. Und das ist eben die Bundeswehr. Pragmatische Situation, wie ich da drauf gucke. Also, konkrete Antwort. Wir machen gerne vieles für die Sicherheit. Lassen Sie uns bei der Abwehr als Flughäfen draußen. Stärken Sie die Bundespolizei so weit wie möglich. Und dort, wo es erforderlich ist, da überlegen Sie sich, die Bundespolizei noch mit ranzuziehen.
Vielen Dank, Herr Beisel. Wir fahren fort mit Herrn Krummen, bitte.
Da bin ich nicht ganz einer Auffassung. Ich bin schon der Auffassung, dass die Betreiber kritischer Infrastruktur grundsätzlich auch erst mal selbst für ihren Schutz sorgen und dann, wenn Gefahrenabwehr erforderlich wird, die Polizei dann tätig wird. Das ist das Gleiche wie zu Hause auch, dann mal den großen Zaun drumherum. Und wenn dann ein Fall eintritt, dann kommt die Polizei dazu. So sehe ich es hier aus. Auch im Bereich der Luftsicherheit haben wir ein ähnliches System. Ja, wir haben den Einsatz der Bundespolizei dort bei den Luftsicherheitskontrollen der Reisenden. Da hat sogar der Flughafenbetreiber oder die Betreiberseite gesagt, wir übernehmen das gerne, weil die Strukturen sehr schwerfällig sind auf Seiten der Bundespolizei. Wichtig ist aber auch in dem Punkt klar die Einbindung, dass wir auch da an einen Tisch gehen und möglichst standardisierte, bestmögliche Technik einsetzen. Und vor allen Dingen muss es ohnehin abgestimmt sein, weil wir wissen auch nicht, ich persönlich nicht, wahrscheinlich die meisten im Raum nicht, wie wirkt sich letzten Endes die Detektion der Drohne auf das Flugzeug, das wir schützen wollen, aus. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da sitzen wir auch an einem Tisch. Da ist man sehr aktiv im Moment. Ich weiß, dass wir auch sogar international da uns abstimmen. Und von daher, ich halte den Betreiber schon auch für zuständig im ersten Ansatz. So wie in der Luftsicherheit grundsätzlich die drei Säulen. Da ist das Privatunternehmen mit dabei.
Vielen Dank. Es geht weiter mit der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ich glaube, Sie teilen es auf. Herr Ecker zuerst und dann Herr Al-Wazir.
Ja, vielen lieben Dank. Bevor ich zu meiner zweiten Frage komme, muss ich doch feststellen, dass unsere Analyse als grüne Fraktion hier eigentlich einhellig so geteilt wird, dass die Verantwortungsdiffusion weiter besteht und wir eigentlich noch mal einen klareren Aufschlag bräuchten, wahrscheinlich und aus unserer Sicht sicher mit einer stärkeren Rolle des Bundes. Meine Frage an Herrn Dr. Wissel ist noch, worauf müssen wir achten als Gesetzgeber, um hier auch keine Innovation im Markt und Drohnenanwendungen zu verbauen, unnötig? Das würde uns noch interessieren. Und dann gebe ich ab.
Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat.
Wir machen erst die Frage. Ja, sorry, die haben das aufgeteilt. Wir machen erst sozusagen die zwei Minuten Fragerunde und dann geht es zur Antwort. Herr Al-Wazir.
Ja, danke, dass auch Gäste aus dem Verkehrsausschuss Fragen stellen dürfen. Ich will noch mal an Herrn Beisel die Frage stellen. Sie haben ja vorhin gesagt, das ist aus Ihrer Sicht die Drohnenabwehr quasi nicht Safety, sondern Security. So, jetzt will ich mal sagen, also offen gesagt, Betriebsgelände zu schützen, ist erstmal Sache des Betreibers, ist ja bei jedem Chemiepark so. Und wenn der Werkschutz und die Werkfeuerwehr da nicht weiterkommen, dann rufen sie die Polizei oder die, sagen wir mal, städtische Feuerwehr. So, und ich frage jetzt mal an dieser Stelle, warum ist denn das aus Ihrer Sicht anders? Vor allem, weil wir es bei der Drohnenabwehr ja nicht mit einer Luftsicherheitslage zu tun haben, die mal 2005, 2006 zum Luftsicherheitsgesetz geführt hat. Also geht es jetzt nicht darum, Flugsicherung verliert Kontakt zu einem Flugzeug und man ruft die Alarmrotte in Neuburg an, sondern da geht es um etwas, was sozusagen ständig über den Zaun kommen kann. Und deswegen ist nicht Detektion, und das ist ja der Unterschied, und Abwehr rein technisch das Gleiche. Faktisch geht dann die Drohne hoch und holt die andere gleich runter. Und kann man diese Trennung eigentlich machen? Und deswegen zurück, ist es nicht am Ende auch mehr Verantwortung des Betreibers?
Vielen Dank, Herr Al-Wazir. Sie sind Mitglied im Verkehrsausschuss, der ist mitberatend. Selbstverständlich dürfen Sie hier Fragen stellen. Das ist doch gar keine Frage. So, jetzt geht es aber zur Antwort und den Anfang macht Herr Dr. Wissel. Jetzt sind Sie dran.
Okay, ja, vielen Dank für die Frage. Also es reicht momentan das, was wir an Detektion haben, auch an den Flughäfen, definitiv nicht aus. Also ich bezweifle sogar die 95%. Ich könnte Ihnen jetzt eine ganze Reihe an Szenarien, wir arbeiten auch eng mit den Ukrainern zusammen, nennen. Auch wenn es um mehrere Drohnen geht, dann werden Sie sehr, sehr schnell tatsächlich feststellen, dass das nicht ausreicht. Deswegen ist es hier so, und das, was wir brauchen und das, was wir letztendlich auch fordern, ist, bitte arbeitet jetzt nicht mit großen Unternehmen zusammen, die vielleicht bekannt sind, die sich hier aufdrängen und sagen, ich habe hier eine Lösung, sondern definiert bitte klare Standards aus den Szenarien heraus, was erforderlich ist, um eine sinnvolle Detektion zu machen. Vorm Flughafen, beim Flughafen ist es dann schon irgendwann zu spät an der Stelle, entsprechend rechtzeitig, auch entsprechend in der, ich sag mal, im gesamten Bundesgebiet kritische Infrastruktur. Klare Standards, dass wir mehr Unternehmen haben, die letztendlich in der Lage sind, das dann auch entsprechend zu erfüllen. Wir brauchen die Teststandards, wo man sagt, okay, hier kann ich letztendlich testen, dass das ausreichend ist. Und das Gleiche geht eben auch bei der Abwehr, was die Drohnen angeht. Die Drohne ist erstmal ein Flugobjekt, das muss getrennt werden, dann eben sozusagen das Abwehren. Hier brauchen wir ebenfalls Standards, sodass es eben nicht auf Monopolsituationen rauskommt, sondern die müssen vorgegeben werden vom Bund idealerweise, sodass eben unterschiedliche Unternehmen hier im Wettbewerb treten können, auch was Kosten und Effizienz angeht, um letztendlich die bestmögliche Lösung hier tatsächlich zu präsentieren. Und letzter Punkt eben nochmal Standards, also Interoperabilität, EU, NATO, by the way, da reden wir jetzt auch über das Thema Bundeswehr, die müssen ganz klar definiert sein, Kommunikationsstandards erstmal, das sehen wir alles nicht. Und das ist ganz wichtig auch für die Industrie und auch für das Thema Skalierbarkeit. Vielen Dank.
Danke, Herr Beisel.
Ja, ich lasse mich gerne von den geschätzten Abgeordneten der Grünen-Fraktion mal zum Gespräch einladen. Das Wort Verantwortungsdiffusion nehme ich mal auf, gefällt mir gut. Ich kann Ihnen andere sehr schöne Beispiele mit viel Handlungsbedarf aufzeigen. Zu der Frage von Tarek Al-Wazir. Er ist ja sehr kundig. Er war in seiner früheren Funktion hessischer Minister für Verkehr und Wirtschaft und insofern auch derjenige, der oberster Aufsichtsführender war, Aufsichtsbehörde über den Flughafen Frankfurt am Main, wo wir ja ganz viele Fälle haben. Und tatsächlich ist es so, nach § 8 Luftsicherheitsgesetz ist das Bundesland verortet über die Landesluftsicherheitsbehörde, über alle Eigensicherungsmaßnahmen der Flughäfen die Aufsichtsbehörde. Und dazu gehört eben vieles, was im Terminal ist, der Perimeterschutz an unseren Torenzäunen, welche Detektionsmaßnahmen wir ergreifen. Und jetzt die sicherlich nicht unberechtigte oder die völlig berechtigte Frage, sorry, Herr Tarek Al-Wazir, was machen jetzt die Flughäfen? Wo kommt Ihre Rolle rein? Herr Baldi hat ja auch schon in seiner Frage darauf abgezielt. Der Betreiber des Luftraumes ist die deutsche Flugsicherung. Die Drohnengefahr geht ja nicht nur bis zum Flughafenzaun. Denken Sie an die ganzen An- und Abflugrouten. Das heißt, wenn wir über einen Betreiber jetzt sprechen müssten mit Eigensicherungspflichten, wäre es die Deutsche Flugsicherung. Und aus diesen Gründen haben zu einer Zeit, als es noch Horst Seehofer Inneres und Andi Scheuer Verkehr gab, waren auch damals schon die Diskussionen darüber, geben wir der DFS eine Aufgabe für die Detektion und den und der Bundespolizei und den Landespolizeien die Aufgabe für die Abwehr. Abwehr war schon immer bei den Polizeibehörden. Im Bereich der Detektion hat man erkannt, es macht null Sinn, irgendeinen privaten Betreiber, irgendeine Organisation damit zu beauftragen. Detektion und Abwehr, so eng wie sie miteinander verbunden sind, gehören in eine Hand. Das Lagebild, von dem auch Gerald Wissel spricht, ist so elementar, um dann auch entsprechende Abwehrmaßnahmen durchzuführen, dass jetzt, was das Bundesinnenministerium in eigener Verantwortung, in, ich sage jetzt mal, vorauseilender Absicherung getroffen hat, dass man nämlich sagt, wir machen jetzt der Bundespolizei, der geben wir die Verantwortung für beides, Detektion und Abwehr, ist genau die richtige Maßnahme.
Vielen Dank, Herr Beisel. Und es geht weiter mit der Fraktion Die Linke, Herr Köstering.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde wieder zwei Fragen an den Herrn Gauseweg richten. Und beginnen würde ich mit dem Vorblatt des Gesetzesentwurfs. Da hierbei nimmt die Bundesregierung als Ziel oder benennt die Bundesregierung als Ziel der Neuregelung, die ich zitiere, Verhinderung eines regionalen Katastrophennotstandes. Und dazu hätte ich eine Nachfrage, denn in Artikel 35 Absatz 2 des Grundgesetzes ist von einer Verhinderung ja gar keine Rede, sondern ausschließlich von Hilfe bei einem besonders schweren Unglücksfall, also wenn das Unglück bereits eingetroffen ist oder eingetreten ist. Und auch in Absatz 3, wo es um Unglücksfälle über die Grenzen eines Bundeslands hinausgeht, geht es dann nur um Unterstützung der Polizeikräfte durch die Bundeswehr. Also noch einmal vielleicht zu meinem Verständnis, lässt sich der präventive Eingriff zur Verhinderung eines Unglücksfalls überhaupt auf die Amtshilfe stützen? Und welche Hürden bestehen schon alleine für die bloße Unterstützung der Polizeikräfte? Und reicht hier im zugrunde liegenden Szenario, es könnte sich um eine bewaffnete Drohne handeln, das bloße Risiko aus, um einen Eingriff der Bundeswehr zu rechtfertigen? Und zu meiner letzten Frage, wie bewerten Sie die strafrechtlichen Nebenbestimmungen im Paragraph 19 des Gesetzesentwurfs? Ist das hier der richtige Ort für eine solche Regelung und ist sie wirklich klar genug gefasst, damit jeder und jede verstehen kann, was eine strafbare Handlung ist und was nicht? Vielen Dank.
Zwei Fragen an einen Sachverständigen. Herr Gausewitz, Sie haben bis zu 4 Minuten Zeit zur Antwort.
Herzlichen Dank. Zu Ihrer ersten Frage, und ich überschreibe die mal mit Gegenwärtigkeit der Gefahr und den Hürden. Eingangs, weil Sie beide Normen zitiert haben, der maßgebliche Unterschied zwischen Absatz 2 und Absatz 3 ist die Frage, ob ein Bundesland oder mehrere Länder betroffen sind, weil für den letzteren Fall dann eigene Bundeskompetenzen vorgesehen sind. Zu den Hürden. In der Literatur heißt es recht einhellig, dass die beiden Fälle, also dass die Fälle des 35 Absatz 2 Satz 2 auf der einen und der 35 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz auf der anderen Seite dieselben tatbestandlichen Voraussetzungen haben. Es geht also um einen einheitlichen Katastrophennotstand, der zwei Erscheinungsformen haben kann. Einmal die Form der Naturkatastrophe und einmal die Form des besonders schweren Unglücksfalls. Im Kern ist es aber eine und dieselbe Hürde, nämlich eine ungewöhnliche Ausnahmesituation. Und diese braucht, wie gesagt, das habe ich schon betont, katastrophische Ausmaße. Zitat Bundesverfassungsgericht. Wenn diese Schwelle überschritten ist, dann darf die Bundeswehr eingesetzt werden, also selbst vollziehend tätig werden. Die sogenannte technische Amtshilfe leisten darf sie in jedem Fall. Ganz anschaulich, jeder Landrat darf, jedenfalls verfassungsrechtlich, zu jeder Zeit einen LKW der Bundeswehr anfordern, um, ich weiß nicht, Schreibtische und Bürostühle von einer Behörde in die andere fahren zu lassen. Ob er ihn dann wirklich bekommt, diesen LKW, ist eine andere Frage. Aber es wäre verfassungsrechtlich völlig unbedenklich, wenn er ihn anfordern würde, weil ein LKW, der Schreibtische transportiert, nun mal kein Panzer ist. Bevor die Bundeswehr aber auf einer Straße einen LKW auch nur querstellen darf, um die Durchfahrt für den Verkehr zu sperren, muss der Katastrophenfall eingetreten sein. Denn nur in diesem Fall greift die Bundeswehr, also in diesem Fall greift die Bundeswehr in die Rechte der Bürgerinnen und Bürger ein, die diese Straße befahren wollen, und dann haben wir die Einsatzgrenze überschritten. Und wenn es keine Katastrophe gibt, dann muss das eben die Polizei machen, weil es Gefahrenabwehr ist. Zur Gegenwärtigkeit, auf die Sie Bezug genommen haben, da hat der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts entschieden, dass man nicht erst auf den Schadenseintritt warten muss. Es reicht, dass der Unglücksverlauf begonnen hat und der Eintritt katastrophaler Fäden unmittelbar droht. Vielleicht sollte man hier also besser nicht von präventiv sprechen, denn sehr weit ins Vorfeld greifen darf man eben auch nicht. Man sollte vielleicht besser von interzeptiv, also von abfangen sprechen. Das ist so von der Verfassung noch abgedeckt. Danke, dass Sie mir nochmal die Gelegenheit geben, zum Strafrecht etwas zu sagen. Da ist mir ja gerade ganz Angst und Bange geworden, was da vom geschätzten Flughafenverband, Verzeihung, geschildert wurde. Wenn man die Rechtslage aber nüchtern betrachtet, dann lese ich in den vorgeschlagenen Bestimmungen nichts von Gewalt und die verweist eben nur auf ein unbefugtes Betreten. Das steht also einfach nicht im Gesetz, worüber Sie gerade gesprochen haben. Ich habe hier persönlich auch insgesamt bei diesem Gesetz den Eindruck, dass hier ein Vergeltungsreflex bedient werden soll. Das Gesetz ist ausdrücklich, das steht ja so im Entwurf, auf die sogenannten Klimakleber bezogen und scheinbar hält die Bundesregierung den Paragrafen zum Hausfriedensbruch für nicht ausreichend. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das außer Law and Order bringen soll. Wenn man sich überlegt, welche Rechnung, und der Herr Beisel mag mich korrigieren, welche Rechnung so ein Flughafenbetreiber nach ein paar Stunden Flugpause den einzelnen AktivistInnen präsentiert, dann fällt eine Geldstrafe im Vergleich wahrscheinlich nicht so sehr ins Gewicht. Und sonderlich generalpräventiv wird sich die Strafverschärfung auch nicht auswirken. Und die Spezialprävention dürfte sich dann im Wegsperren erschöpfen. Ich weiß nicht, ob das die beste Lösung ist. Aber das ist meine Meinung und letztlich muss das der Gesetzgeber entscheiden. Wenn er das aber entscheidet, dann wäre es schon gut, wenn das normale Menschen auch verstehen können. Da habe ich insbesondere bei den verbotenen Gegenständen ein Problem. Um herauszufinden, was alles verboten ist und einem dann bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe einbringen kann, muss man erst eine EU-Verordnung wälzen, auf die noch dazu eine ganz andere Norm im Luftsicherheitsgesetz und nicht die Strafnorm verweist. Bestimmtheit geht anders. Und auch diese Verdeckungsabsicht ist. Ja, die findet sich im 315 StGB, den man übrigens anpassen könnte, wenn es einem um die Eigengefährdung ging, die ja angesprochen wurde. Das wäre ein einzelner Federstrich. Aber ansonsten findet man diese Verdeckungsabsicht nur beim Mord und der besonders schweren Brandstiftung. In diesem Fall geht es aber immer darum, dass irgendwas wirklich Schlimmes passiert ist. Da ist ein Mensch tot, da ist ein Gebäude, das brennt oder sehr viele Menschen sind in konkreter großer Gefahr. Und diese konkrete Gefahr, die fehlt eben hier. Hier Herr Kausel, im Entwurf geht es darum.
Ich kann die Uhr sehen, aber Sie sind leicht drüber, deutlich drüber.
Verzeihung bitte, ich sehe Sie tatsächlich, jetzt sehe ich Sie, ja. Ich halte den zusammenfassend für sehr unbestimmt, diesen Paragraphen, insbesondere weil es sich um Nebenstrafrecht handelt. Ich glaube, das wäre im Kernstrafrecht besser untergebracht. Vielen Dank.
Ist angekommen. Vielen Dank, Herr Gauseweg. Damit sind wir am Ende der zweiten Fraktionsrunde angekommen. Ich schaue mal zu den Fraktionen. Wir könnten noch eine dritte schaffen, glaube ich, zeitlich. Gibt es dafür Bedarf? Die Unionsfraktion nickt in Person des Herrn Schmidt. Dann schauen wir mal, wer noch Fragen hat. Beginnen wie üblich mit der Unionsfraktion. Herr Schmidt.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ich habe noch eine Frage an Herrn Beisel, was die Zuverlässigkeitsprüfung anbetrifft. Wie bewerten Sie die geplanten Möglichkeiten, darauf zu verzichten, wenn es eine gleichwertige Prüfung gäbe? Chancen, Risiken, würde ich mich freuen, wenn Sie dazu kurz was sagen.
Eine Frage an Herrn Beisel, bitte schön.
Die Zuverlässigkeitsüberprüfung ist elementar für unseren Flughafenbetrieb. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass Menschen, die Tätigkeiten im Sicherheitsbereich ausüben, nehmen Sie den Menschen, der bei uns jeden Tag bei Wind und Wetter Flugzeuge be- und entlädt, dass der einfach hinsichtlich seiner Zuverlässigkeit überprüft wird. Daran wird nicht gerüttelt, daran darf nicht gerüttelt werden. Sie können aber eine ganze Menge machen, um Redundanzen, Doppelarbeiten und Bürokratieabbau rauszunehmen. Das fängt an bei dem Thema, diesen ganzen Prozess zu digitalisieren. Auch übrigens in Länderzuständigkeit. Deshalb ist es für den Bund nicht einfach. Wo Sie uns hier konkret helfen, ist eigentlich eine Banalität, die jedem einleuchtet. Wenn es eine Zuverlässigkeitsüberprüfung in einem Bundesland gab, dann soll man nicht in einem zweiten das Gleiche machen, wenn es eine gleichwertige Überprüfung gibt. Das heißt, wir nehmen nichts an Sicherheit weg, sondern wir vereinfachen einen Prozess. Wenn Sie uns weiterhin noch helfen wollen, dann ergänzen Sie noch an einer Stelle, dass nämlich auch die Unternehmen, wie zum Beispiel die Dienstleister an den Flughäfen, die ja Menschen einstellen, um am Flughafen tätig zu werden, wir als Flughafenbetreiber, dass wir alle als Unternehmen, die alle einen gewissen Sicherheitsstatus haben, auch auf die eine Datenbank zugreifen dürfen, dann sehen wir nämlich schon in der Bewerbungsphase, der Mensch hat eine Zuverlässigkeitsüberprüfung, dem können wir sofort einen Arbeitsvertrag geben. In manchen Bundesländern dauern Zuverlässigkeitsüberprüfungen 6 bis 8 Wochen. Dann ist Ihr geschätzter Arbeitnehmer schon weg und macht einen anderen Job. Also da ist viel, wo Sie uns helfen können. Kein Jota wird an der Sicherheit gerüttelt. Danke, dass Sie das aufgreifen. Und nichts ist so gut, dass es nicht noch besser ist. 1, 2 Vorschläge hätten wir noch fürs parlamentarische Verfahren.
Vielen Dank. Die AfD-Fraktion hat keine weiteren Fragen. Für die SPD-Fraktion nochmal Herr Baldi.
Ich hätte vielen Dank. Tatsächlich auch zum Thema Zuverlässigkeitsprüfung, Herr Beisel, an Sie eine Frage. Wir haben jetzt beim Sicherheitsüberprüfungsgesetz vor einigen Wochen eingeführt, dass auf eine Sicherheitsüberprüfung verzichtet werden kann, wenn die Beschäftigung geringer als 8 Wochen ist. Wie stehen Sie denn dazu, wenn man sowas, so eine Formulierung auch in dem jetzt vorliegenden Gesetz findet?
Ja, Herr Beisel, bitte.
Okay, also ehrlich gesagt, super Sache. Ich kannte den noch gar nicht. Also ich nehme jetzt zu etwas Stellung, was ich gerade eben höre. Vielen Dank. Also ich wollte gerade sagen, auch als Sachverständiger bin ich ja noch nicht am Ende meiner Lernkurve. Ganz ehrlich, wir haben sehr oft Situationen, wo wir Spitzenzeiten abdecken müssen. Ob das jetzt im Sommer ist, die klassische Urlaubssituation. Da gibt es auch solche Möglichkeiten. Wenn wir es hinbekommen, mit unseren Sicherheitsbehörden hier zu schauen, dass wir es flexibel halten, wir als Flughäfen haben auch kein Interesse daran, dass jedermann auf unser Vorfeld kommt, ohne ausreichende Überprüfung. Wenn Sie das uns absichern, wenn die Länderbehörden da eben auch einen praktikablen Weg finden, begrüßen wir das sehr. Aber auch hier schauen Sie als Gesetzgeber drauf, dass wir hier eine Lösung haben, die tatsächlich zu einer Überprüfung eines Sicherheitsstatuses führt. Wir können nicht einfach jedermann auf das Vorfeld lassen. Das muss klar sein. Wie wir das ausgestalten, was es da für Regelungen gibt. Es gibt auch unterschiedlich sicherheitskritische Bereiche bei uns, um am Ende einen Flughafenausweis zu bekommen. Das ist nicht einer für alle Bereiche. Da gibt es sicherlich Lösungen. Sollten wir vielleicht auch nochmal einen tieferen Blick drauf werfen.
Dankeschön. Für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Eckert.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage noch mal zum Thema Strafvorschriften an Herrn Krumme. Und zwar, was ist Ihre Einschätzung? Diese Strafverschärfung, wird sie oder welchen präventiven Effekt wird sie haben? Denn für die Verhaltensweise, die da ja im Raum stehen, gibt es ja schon Strafen von 6 Monaten bis 10 Jahren, Nötigung, Sachbeschädigung, gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr, und bräuchte es nicht eigentlich andere Maßnahmen, um das zu verhindern, dass Leute sich unbefugt auf das Rollfeld begeben? Also vielleicht eine stärkere Sicherung des Geländes. Und meine zweite Frage an Herrn Dr. Wissel ist noch, Sie haben in Ihrer Stellungnahme und auch, glaube ich, in Ihrem Beitrag gesagt, dass man dieses ADS-L einführen soll. Wie genau funktioniert das und muss es eben für alle verbindlich sein im unteren Luftraum?
Danke. 2 Fragen. Den Beginn mit der Antwort macht Herr Krummen, bitte.
Wir haben vorhin schon eine Einzelmeinung gehört. Ich bin schon der Auffassung, dass das nicht nur Symbolpolitik ist, sondern dringend erforderlich. Nicht jeder Bürger weiß und kennt alles, was im Gesetz steht. Und das braucht vielleicht seine Zeit. Aber ich halte es genau für den richtigen Weg und unterstütze auch ausdrücklich die Aussagen meines Nachbarn, der Deutschen Polizeigewerkschaft an der Stelle. Wir sind uns da einig auf dem Weg und wir sind uns vor allen Dingen auch einig in der Frage der Abarbeitung. Da brauchen wir entsprechend die Zugänge dazu. Die Flughafenbetreiber sind extrem engagiert. Wir müssen uns ja jedes Mal auf neue Szenarien einstellen. Ja, da fährt ein Fahrzeug in den Flughafen, schon wird reagiert, da müssen Blockaden erstellt werden und so weiter. Dann geht jemand durch den Zaun, der geht da nicht einfach so drüber, sondern der macht den mutwillig auf. Dann wird detektiert, möglicherweise Kameras eingerichtet. Also wir müssen auf alles, insbesondere die Flughafenbetreiber, ich rede jetzt mal nicht für, ja, also eher für Sie, müssen sich einstellen. Und das ist auch hier der Fall. Und eine Spezialisierung an der Stelle halte ich für sehr richtig.
Dankeschön. Und Herr Dr. Wissel.
Gerne. Also
Ich komme gleich auf das Thema ADSL tatsächlich, weil das sehr technisch ist. Es wird immer gesagt, Drohnendetektion und Abwehr sind zwei Begriffe, die zusammengehören. Was hier fehlt, ist die Strafverfolgung, weil Sie können keine Drohne verhaften. Das heißt, Sie haben grundsätzlich drei Begriffe, die Detektion erstmal, und da sind wir nämlich wieder bei dem Thema dann tatsächlich ADSL, dann die Frage der Abwehr und auch hier übrigens das Thema Kollateralschäden. Also es ist ja nicht eben mal abschießen oder auch jetzt, sagen wir mal, den Betrieb zu stören. Wir müssen hier ganz genau gucken, nämlich wir können durch einen Abschuss einer Drohne über dem Flughafen den Flughafen genauso lahmlegen, haben dann zwar die Drohne sozusagen bekämpft, aber haben jetzt letztendlich nicht den Eingriff in den Luftverkehr entsprechend geschützt. Und deswegen nochmal rechtzeitig erkennen. Also dieses Beispiel, wenn Sie heute in einem Haus Ihre Kinder beschützen wollen, dann fangen Sie eben auch nicht an, die Kamera an dem Kinderzimmer anzubringen, sondern an Ihrem Haus. Also rechtzeitig entsprechend zu erkennen. Und das ist das, was wir mit ADS machen. ADSL, L deswegen, weil Light, also genau für die Drohnen, übrigens auch für die Sportflieger, mit denen ich absolut einig bin. Die sagen, natürlich möchte ein Heißluftballon erkannt werden, ja, bevor eben die Drohne in ihn reinknattert. Und das Gleiche geht eben auch bei einem Segelflieger, der sagt, ich will erkannt werden, weil ich kann nicht ausweichen, die Drohne kann ausweichen. Und Light deswegen, weil es günstig ist, wir reden hier über 400 Euro, irgendwann 200 Euro, wo ich letztendlich wirklich sagen, Receiver, Transponder entsprechend ermöglichen kann. Ähnlich wie gesagt, wie es eben im ADSE funktioniert. Letzter Satz nochmal auch zu Ralf Beisel. Die Flughäfen müssen auch irgendwann Drohnen einsetzen zum Schutz ihrer Außengrenzen, den Perimeterschutz. Und da ist es eben nicht so, dass ihr die auch gleich wieder abschießen wollt, sondern ihr müsst sie natürlich auch erkennen. Und das, was wir heute an Identifikationsmaßnahmen haben, Remote-ID, Network-ID, ist absolut nicht ausreichend, um das nochmal ganz klar zu sagen. Und deswegen sind wir wieder zurück bei dem Thema ADSL und dem letzten Satz. Er ist von der EASA mitentwickelt worden und wir wünschen uns so schnell wie möglich und so verbindlich wie möglich das einzuführen, weil am Ende würde es uns allen helfen. Vielen Dank.
Dankeschön. Gibt es Frage bitte bei der Linken? Jawohl, Herr Köstering, bitte.
Genau, ich würde, Herr Vorsitzender, zum Abschluss eine Frage an zwei Sachverständige richten. Das wäre einmal der Herr Gauseweg und einmal der Herr Krummen. Was in der vielleicht manchmal leicht aufgeregten Debatte ja ein wenig verloren geht, Ausgangspunkt vieler Debatten hier im Innenausschuss und allgemein in der Öffentlichkeit waren ja Vorfälle mutmaßlicher Spionage und Sabotage durch Eindringen in Flugverbotszonen von Flughäfen. Und vielleicht da nochmal die ganz simple Frage, ob die Regelungen, wie sie hier vorgelegt sind, aus Ihrer Sicht überhaupt die richtige Antwort darauf sind. Oder wären es vielleicht vielmehr eine Frage des Vollzugs und der Ausstattung der Polizeibehörden? Denn ich glaube, das ist heute auch nochmal sehr deutlich geworden. Die Gefahrenabwehr ist eine primäre Aufgabe der Polizeien. Und vielleicht dazu nochmal zum Abschluss was zu sagen. Vielen Dank.
Ja, danke, Herr Köstering. Zwei Fragen. Es beginnt der Herr Gauseweg und dann der Herr Krummen. Herr Gauseweg, bitte.
Vielen Dank. Nun, gegen Spionage oder irgendwelche Kleindrohnen in der Nähe von Flughäfen hilft jedenfalls die Befugnisnorm für die Bundeswehr in der vorgeschlagenen Gestalt genau gar nichts. Ne, weil diese Fälle sind von den katastrophischen Ausmaßen, ich wiederhole mich, so weit entfernt wie nur irgendwas. Die Bundeswehr dürfte der Bundespolizei an Flughäfen oder der Landespolizei bei irgendwelchen Einrichtungen, die ausspioniert werden, also für die keine Zuständigkeit der Bundespolizei besteht, dann einen Jammer in die Hand drücken. Das wäre technische Amtshilfe. Aber dessen Einsatz würde dann nach dem jeweiligen Polizeirecht ablaufen, als wenn die Polizei den Jammer selbst besessen hätte. Was sie auch prinzipiell darf und was für die Bundespolizei im aktuellen Entwurf für eine Reform des Bundespolizeigesetzes, den Sie heute Nachmittag besprechen, auch ausdrücklich so ins Gesetz geschrieben werden soll, wenn ich das richtig lese. Aber hieran ändert der vorgelegte Entwurf, den wir gerade diskutieren, nichts. Wenn die Polizei einen Jammer braucht, dann darf sie jetzt schon die Bundeswehr fragen, ob sie einen leihen darf. Und die Bundeswehr dürfte den auch im Wege der technischen Amtshilfe ausleihen. Nur selber einsetzen darf die Bundeswehr den Jammer nicht, weil das nach der aktuellen Rechtslage, auch nach der Reform, nicht zulässig ist. Nicht bei Spionagedrohnen, nicht bei irgendwelchen Baumarktdrohnen in der Nähe von Flughäfen oder sonst wo. Damit die Bundeswehr tätig werden darf, muss auf der Drohne von Sprengstoff sein und sie muss auf ein Kernkraftwerk zufliegen. Oder Giftgas, ein belebter Marktplatz, oder. Das sind die Dimensionen, über die wir beim Streitkräfteeinsatz reden. Alles andere, alles kleinere, insbesondere Spionagedrohnen oder Störungen an Flughäfen, die sicherlich problematisch sind, sind aber ganz klar Zuständigkeit der Polizei. Und dann natürlich auch eine Frage der Ausbildung und Ausstattung der Polizei. Selbstverständlich. Vielen Dank.
Danke. Herr Grummel, bitte.
Also mit der Einrichtung des Drohnenabwehrzentrums ist es sicherlich nicht getan, sondern wir brauchen entsprechende Einheiten, ich nenne sie mal so, der Polizei. Und dafür wird auch Sorge getragen. Das ist außerordentlich wichtig, die personell jetzt aufwachsen müssen und auch über einen entsprechenden Ausbildungsstand dann verfügen müssen und vor allen Dingen auch über die Abwehrmittel. Ob Jammer, was auch immer da möglich ist, muss schon vor Ort sein. Also da können wir nicht noch lange Logistik in Anspruch nehmen, bis eine Maßnahme qualifiziert ist. Das heißt, unsere Leute werden spezialisiert, wir machen uns auf den Weg. Und das ist auch richtig so, das ist auch ganz klar Auffassung der Gewerkschaft der Polizei. Was wichtig ist, eben Personal zu generieren für die Aufgabe. Und ganz wichtig ist, es kostet verdammt viel Geld. Und das muss ran. Und ich habe es auch schon zweimal gesagt, da könnte man möglicherweise aus einem Topf, der der Bundeswehr im Moment zusteht, Synergien schaffen für die Polizeien. Und die rechtliche Auffassung, die ja vorweggegangen ist von Herrn Gausewitz, teile ich.
Vielen Dank. Damit sind wir auch mit dieser Fraktionsrunde durch. Gibt es weiteren Fragebedarf? Ich sehe das nicht. Dann sind wir am Ende dieser Anhörung angekommen. Ich darf mich ganz herzlich bei den Sachverständigen bedanken, dass Sie uns heute hier Rede und Antwort gestanden haben mit Ihrer Expertise und dass Sie uns auch schriftliche Stellungnahmen reingegeben haben. Herzlichen Dank bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen guten und sicheren Nachhauseweg. Wenn Sie noch Zeit haben sollten und ein Anschlussprogramm suchen sollten, um 14 Uhr beginnt eine thematisch durchaus ja verwandte Anhörung hier zur Modernisierung des Bundespolizeigesetzes. Die ist öffentlich, also Sie können daran gerne teilnehmen, wenn Sie möchten. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank und einen guten Nachhauseweg. Und den Kolleginnen und Kollegen wünsche ich eine gute Sitzungswoche. Vielen Dank, die Sitzung ist geschlossen.